So. Aha. Mhm. Oh, das sieht aber lecker aus. Das sieht aber wirklich lecker aus. Mensch, was ist das mit Sellerie?
Was?
Entschuldigung. Ist das Nudelsuppe?
Was kann ich Ihnen denn geben?
Ich hätte gern. Haben Sie auch was ohne Milch?
Nein.
Was können Sie mir denn empfehlen?
Sie wissen nicht, was Sie wollen?
Ja.
Sind Sie oft so unentschlossen im Leben?
Ich habe gehört, dass die Suppe sehr gut sein soll.
Ja, aber das ist sie auch.
Aber der Koch sehr unfreundlich. Deswegen bin ich. Ist das mit Krabbenfleisch?
Nein.
Ich hätte gern was. Ich mache viel Sport und ich möchte gern zulegen quasi. Verstehen Sie?
Keine Suppe für dich.
Na gut, ich stelle mich noch.
Hinten anstellen.
Ich stelle mich noch mal
ja,
hinten an.
Ja, bitte. Almond. Nächster.
Hallo, diese Suppe sieht aber sehr lecker aus da. Kann ich vielleicht mal von der kosten?
Ja, natürlich dürfen Sie von der kosten.
Darf ich mal von der kosten?
Nein, hinten anstellen. No soup for
schade.
You.
Guten Tag. Ich hab einen Sportbeutel dabei und da, ja, ich habe so eine Tüte mit. Können Sie, so ein Ziploc-Beutel, können Sie die Suppe, ich hätte gern die von der, was, die da drüben, von gerne einen Löffel voll.
Die Samtsuppe?
Ja.
Wissen Sie überhaupt, was da drin ist?
Verraten Sie es mir?
Keine Suppe für dich.
Ach nee. Und jetzt kommt der Abbinder.
Ja.
Funktioniert sehr gut. Ich fand's sehr lustig.
Ja, da muss man ein bisschen kulturell gebildet
muss
sein.
Ja.
Aber
jetzt geht auch die Sendung schon los. Na super.
Das war das
geht,
Beste, was wir
geht
je
schon
gemacht
gut
haben.
Los, wirklich. Ja. Los.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbad und Meisendraht.
Das Magazin
das
für Eigenart.
Vielleicht ist es gut.
So, jetzt vielleicht kurz, so dass wir das. Ja, dankeschön. Mensch, das ist ja was im Radio. Applaus, Herr Eisenbart.
Ja.
Haben Sie das schon mal erlebt?
Das habe ich noch nie erlebt. Das ist ja wirklich unglaublich. Herzlich willkommen zu Eisenbart und Meisendraht, Magazin für Eigenart. Mein Name ist Professor Dr. Hartmann Eisenbart und neben mir sitzt meine Kollegin.
Ja, hallo. Wollen Sie meinen Namen vielleicht noch nennen?
Ja, genau. Ja. Frau Doktor.
Ja, so ist
Frau
gut. So ist gut.
Was erwartet Sie heute? Am 28. Februar, Frau Meisner.
Ja, sagen Sie es doch einfach. Frei raus mit der Schnauze.
Ja, also wir sind nicht live.
Jetzt haben Sie es ja verraten.
Wenn Sie anrufen wollen, wir sind heute nicht live. Die Nummer ist 4500666. Da läuft jetzt die Konserve. Ja. Frau Meisner,
ja.
Was erwartet uns heute Loch?
Ja,
Loch
wir haben einen bunten Blumenstrauß gepflückt für das werte Publikum, das Auditorium, nicht wahr? Wir haben hier, wenn Sie sich umgucken, auf Ihren Tischen befinden sich gewisse Luftkissenboote mit dem Inhalt einer japanischen Traditionsmanufaktur.
Ich kann mal kurz für die ZuhörerInnen zu Hause, kann ich mal
ein ASMR machen.
Da müssen wir ganz leise sein. Wenn Sie wollen, können Sie im Publikum aber auch mitmachen.
Ja, wenn das nichts ist.
Vielen Dank, es ist wirklich unglaublich, ja, das ist, das auf YouTube würde das jetzt 50 Millionen.
Und da sind wir schon mitten im Thema. Unser Thema ist ja heute Suppe.
Suppe.
Und wir sind ja jetzt gerade, wir haben jetzt hier gerade das hier gemacht.
Ja.
Nicht wahr? Und von dem hier ist es ja nur noch ein kurzer Schritt bis zu diesen sogenannten Mukbang-Videos. Genau, also wo man quasi, wo KreatorInnen, also wie man das heutzutage sagt, also SchöpferInnen dieses Internets sich hinsetzen und zum Beispiel eine Shrimp-Suppe in sich hineinschütten und dann schon andere Menschen sich das an und sagen, ja, das haben sie aber gut gegessen, zum Beispiel. Also,
kennen Sie das?
Kennen Sie das?
Mukbang, hat schon jemand Mukbang gemacht? Also geguckt? Noch nicht?
Ja,
das müssen Sie sich so vorstellen, einen Riesentisch und da zum Beispiel Schweineohren oder andere Sachen und die werden dann alle, also Sie denken sich, das kann doch keine Familie essen. Und dann kommt eine ganz zierliche Frau zum Beispiel und hat ein Mikrofon vor der Nase und dann beißt sie in die Ohren hinein und dann kommt es bei Ihnen so an, als würde sie in Ihre Ohren beißen. Stellen Sie sich das mal vor. Ja. Ja, unser eins, also ich weiß nicht, was für ein Jahrgang Sie sind, aber unser eins kennt das ja gar nicht.
Wir hatten ja damals, also Sie hatten ja damals nichts.
Ich hatte damals, Steine haben wir gegessen.
Ja, ich weiß.
Nach dem Krieg.
Steinsuppe.
Wir hatten nur Steinsuppe.
Ja,
ja, aber Suppe ist heute das Thema. Was machen wir? Wofür sind wir da? Fragen Sie sich. Ja, Frau Meisendraht. Wofür sind wir eigentlich? Wir wollen über Literatur reden.
Richtig. Wir haben heute sehr, sehr viele Texte dabei. Also wir hatten kurz Angst, dass...
Was uns freut.
Ja. Und das heißt, wir werden sehr viel Literatur hören. Das meiste aus Nürnberg, würde ich sagen. Es sind ein paar verstreute einzelne Seelen, die sich dann aus anderen Gebieten unseres Landes hergeschickt haben.
Ja.
Und wir werden einfach so ein bisschen durch die Welt der Suppe streifen.
Ja. Haben Sie einen Lieblingstext?
Nein. Aber wir können gerne.
Aber wir würden jetzt gerne mal einen unserer Sprecher. Ja,
lassen Sie mich kurz überlegen. Wir fangen an, warum nicht beim Anfang beginnen?
Ja.
Mit dem Text Ursuppe.
Ja.
Von Christian Knieps, der uns eine kleine Ursuppe geschickt hat. Das ist doch ein guter Anfang, würde ich sagen.
Danke.
Dann würde ich den Sprecher Simon auf die Bitte bühnen und dann. Wird das auch gut. Applaus für Simon.
Vor dem Wort war das Wur. Vor dem Wur war das Ur. Und im Ur war das Sub, nicht Suppe, nur Sub. Ein Blub, ein Schlapp, ein Sch. Dann Plopp. Ein Ei im Nein, ein Ja im Schleim. Es zählte, es teilte, es eilte, es weilte. Und plötzlich hatte etwas einen Rand und hinter dem Rand stand einer und sagte, ich. Und das Ur, das Sub, das Blub, das ganze Alte, Warmgewesene, sah hoch und dachte, oh nein, schon wieder einer.
Danke. Danke, Christian Knieps. Danke, Simon Metz.
Bleiben Sie gleich da und machen Sie noch unsichtbar, bitte, von Telgin. Weil ich meine, das passt gut zusammen. Und da müssen Sie auch den Weg nicht zu oft machen.
Natürlich.
Danke.
Milchiges Schweigen, schwache Konturen. Baumstümpfe, Geister. Das Tal vom Schleier verschluckt. Im Auge die unsichtbare Welt.
David Telgin. Ja, schön.
Ja, jetzt können Sie auch wieder gehen. Dankeschön. Vielen Dank.
Simon Metz. Ja, Ja, warum nicht einmal klatschen, nicht wahr? Wir haben ja Zeit. Genau, also das, die Suppe haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen, so die Ursuppe ist ja auch so ein Bild.
Ja.
Ich war, also man stellt sich das ja vor, nicht wahr? Also in der Bibel steht ja schon, der Geist des schwimmt dann über dem...
Über der Suppe.
Über den Grießknödeln.
Ja.
Und dann war irgendwann das Wort, nicht wahr? Da haben wir dann schon die Literatur, da sind wir schon Suppe und Literatur ganz nah beieinander.
Das stimmt.
Und dann gibt es diese Vorstellung, dass alles aus Suppe entstanden ist. Das ist ja auch, also ist ja wissenschaftlich belegt, die Ursuppe,
ja,
nicht wahr? Wo sich dann plötzlich die Moleküle treffen und ein lustiges Stell-Dich-Ein spielen und dann ist plötzlich Leben da.
Ja.
So fängt es mit der Suppe an.
Ja.
Aber die isst man noch nicht, Herr Eisenbart.
Das stimmt.
So, jetzt gucken wir mal ganz kurz in die Etymologie hinein, der Suppe, nicht wahr? Wir machen das immer gerne, wenn uns nichts Besseres einfällt zu einem Thema. Dann machen wir Wikipedia oder das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache aus. Und
Sie haben gesagt, Sie machen nicht mehr Wikipedia, nachdem ich es Ihnen gesagt habe, dass es auch andere Wörterbücher gibt. Zum Beispiel Grimms, The Grimms.
Ja, aber das...
Oder The Brockhaus.
Ja, oder...
Oder
Pons, Langenscheid.
Oder zum Beispiel gibt es auch wie heißt das andere? Langwasser.
Ja, genau. Oder Cambridge University gibt es auch.
Der große Lexer gibt es auch noch.
Blue Monday ist zum Beispiel auch ein guter Song.
Gibt es auch noch, Oder
Tesa-Film. Ja. So, also jedenfalls, wenn wir eins dieser alten Wälzer aufschlagen, dann schlägt uns gleich das nordgermanische Wort Suppe.
Und das Sie heißt schon verraten jetzt.
Jetzt habe ich es verraten, aber ich sage Ihnen, was es bedeutet. Was denken Sie denn, was es bedeutet?
Das kommt vom französischen Suppe wahrscheinlich.
Nee, das ist der die Oper erfunden hat.
Ach so.
Nee, die Bedeutung ist tatsächlich schlürfen. Trinken, saufen. Und saufen ist ja der gleiche Wortstamm wie Suppe.
Supen.
Ja.
Ja.
Das ist so gut, oder? Also
sehr
wir
gut.
sind quasi am Saufen.
Aha.
Genau. Und insofern können wir, also das ist so alt, nicht wahr? Wenn das schon aus den germanischen Wurzeln hat, immer wenn ein Wort so alt ist in der Sprache, dann ist das so ein Grund, dann gehört es ja schon irgendwie so zum Grundbedürfnis. Oder das ist was ganz Altes, was ganz Frühes. Und ich habe mal nachgeguckt, so die ersten bezeugten Suppen der Welt, die standen in Töpfen in Mesopotamien. Nicht wahr? Also vor über 3000 Jahren haben die Menschen schon angefangen, Weizen oder andere Gräser mit Wasser zu verkochen. Und dann hat es auch irgendwie geschmeckt.
Ja, wir hatten ja sonst nichts.
Wir hatten...
Frau Meisendraht, das ist ja nun mal so, da müssen Sie sich gar nicht drüber lustig machen. Das war eben früher nicht so, dass Sie zum nächsten Big Mac laufen konnten zum Beispiel und dann sagen konnten, hallo, ich hätte gerne 2 Chicken Nuggets zum Beispiel, sondern da hat man sich eben selber sein Süppchen gekocht. Ja. Manchmal hat man ein halbes Jahr von einem Kohlblatt gelebt, Frau Meisendraht. Aber wir nicht, wir hatten es nicht so gut. Das wollte ich Ihnen nur noch mal sagen. Wir haben unglaublich tolle Texte zum Thema Suppe bekommen. Es sind auch einige AutorInnen heute da. Eine Autorin habe ich vorhin schon gesehen. Sie hat den Text schon einmal gelesen. Und sie kann sich jetzt, sie kann noch mal zeigen, wie der Text ist, weil ich war da nicht da. Ich würde ihn gern mal hören. Und zwar kommt hier Margret Bernreuther.
Letzfetz, sprach der Frosch und sprang in den Ventilator. Dieser Aufkleber mit diesem markigen Spruch drauf klebte bei meinem Vater in der Küche an den Fliesen. Der aufgegeilte Frosch, der auf diesem Aufkleber mit abgebildet war, saß vor dem Ventilator und gierte erwartungsvoll nach seinem letzten Kick. Wir saßen in der Küche, die kaum genutzt wurde, denn wir wohnten hier schon länger nicht mehr. Und mein Vater ernährte sich ungesund und fraß mehr als häufig Magentabletten. Ohne die ging nichts. Ich betrachtete den Frosch und hörte, wie mein Vater die Tabletten aus der Verpackung drückte. Gleich eine Handvoll hinein in den Goschen und dann mussten die zerbissen werden, nicht einfach so hinunterschlucken. Da wirken sie nicht, informierte er mich, während sich kalkiger Schleim in seinen Mundwinkeln ansammelte. Mein Vater aß unregelmäßig und wenn, dann immer zu viel. Da musste vorgebeugt werden, denn es ging jetzt gleich zum Italiener. Zu viert saßen wir in die Eckbank der Küche gedrückt und warteten auf unsere Abfahrt. Hier gab es keine Spielsachen. Nichts erinnerte mehr daran, dass wir einmal hier gelebt hatten. Die Wohnung wäre auch so viel zu klein für uns gewesen. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Das Bad war dunkelgrün gefliest. Aber es gab zwei Toiletten. Auf die eine durfte nur unser Vater. Das war seine. Der 911er Porsche, den er fuhr, hatte die gleiche Farbe wie die Fliesen im Badezimmer. Früher badeten wir vier Kinder zu viert dort in der Wanne. Wir waren also Enge gewöhnt. Aber diese Enge, die uns gleich bevorstand, war schon nochmal etwas anderes. Wir fuhren mit dem Porsche zum Italiener. Der Italiener war 8 Kilometer entfernt von unserem Dorf. Man konnte aber auch abkürzen und ein ganzes Stück auf einem Feldweg fahren, dann ging es schneller. Es bestand die Hoffnung, dass wir nicht die Abkürzung nehmen, denn hinten eingequetscht über die buckelige Straße, da wussten wir alle, dass das sicher nicht lustig werden würde. Unsere große Schwester durfte vorne sitzen. Wir anderen drei zwängten uns hinten in den vorgeklappten Beifahrersitz und einer hatte im wahrsten Sinne des Wortes die Arschkarte gezogen. Denn eine weitere Besonderheit des 911er Porsches war und ist, dass er ja nicht wirklich für MitfahrerInnen über eine Person gemacht ist. So besteht der beengte Rückraum aus keiner durchgehenden Sitzfläche, sondern aus zwei einzelnen Mikrositzen, zusätzlich noch durch eine Erhöhung in der Mitte abgetrennt. Diese Erhöhung war aus mit Leder überzogenem Hartplastik und schon vor dem Einsteigen entbrannte unter uns ein heftiger Streit, wer denn nun in der Mitte sitzen müsse, ohne Anschnallgurt, logisch. Wir drängelten wie wild und schubsten und zerrten aneinander. Mein Bruder schaffte es, als erstes sich an den Platz hinter den Fahrer zu schieben. Jetzt drehte sich der Spieß um. Diejenige, die jetzt als zweites in der Reihe war, befand sich automatisch an der unbeliebten Mitte und deswegen erfolgte das Zerren und Ziehen in die andere Richtung. Ich verlor, meine Schwester duckte sich geschickt unter mir weg und schob mich dann mit voller Wucht in das Fahrzeug. Ich versuchte, mich noch in den Sitz zu stemmen, aber da sprach unser Vater ein Machtwort. Wir sollten jetzt gefälligst einsteigen und mit dem Theater aufhören. Wie ein Huhn auf der Stange saß ich inzwischen also in der Mitte und obwohl ich nicht besonders groß war, schupperte mein Kopf an der Deckenverkleidung des Wagens und lud sich unangenehm elektrisch auf. Die Fahrt ging los. Die Fliehkraft in den Kurven schleuderte mich unsanft immer wieder auf die Schöße meiner Geschwister, was diese auch nicht unkommentiert ließen und mich jedes Mal wieder zurückboxten. 10 Minuten können so sehr lange werden. Nachdem sich aber nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten wurde, ging es vermutlich etwas schneller. Wir quetschten uns aus dem Fahrzeug und es dauerte eine Weile, bis ich wieder etwas in meinen Beinen spürte. Dafür konnten wir uns jetzt beim Italiener bestellen, was wir wollten. Pizza, Pasta oder in der richtigen Jahreszeit Kotze. Miesmuscheln fand ich einfach den absoluten Wahnsinn, vermutlich weil es dann nicht so auffiel, dass ich eigentlich kaum was gegessen hatte. Die Muscheln kamen in einer dampfenden Schüssel mit einer leckeren Tomatensuppe. Meine Geschwister rümpften die Nase, aber von der Köchin Mama Persico wurde ich bewundert, dass ich mir für ein Kind so ein ungewöhnliches Essen bestellte. Da gab es dann auch natürlich kein Zurück mehr. Den Menschen, der es schafft, einer italienischen Mama die halb leer gegessene Mahlzeit zurückgehen zu lassen, der muss erst noch geboren werden. Wir saßen im hinteren Teil, am hinteren Tisch des Lokals. Die Kinder saßen extra, die Erwachsenen hatten etwas zu besprechen. Der schöne Wirt, in den wir alle ziemlich verliebt waren, machte Geschäfte mit unserem Vater. Schnell hat er es rausgeschafft aus diesem Kaff, zuerst nach Nürnberg und dann nach Mallorca. Einen Promiladen mit bekannten Gästen soll er haben. Boris Becker soll gern gesehener Gast gewesen sein. Ich konnte also ungestört an meinen Muscheln mümmeln und dann gab es natürlich noch den Nachtisch. Tiramisu mochten wir aber alle nicht. Der Kaffeelikör war nichts für unsere Geschmacksknospen. Dafür gab es Amaretto. Warm, mit Sahne. Ich schätze mal, wir waren zwischen 8 und 9 Jahre alt. Es gab auch die extra schönen Likörschälchen und der Amaretto wurde dann kurz in der Mikrowelle erwärmt und dann mit einer großen Haube Sprühsahne garniert. Es war wie Weihnachten. aber beim Amaretto-Schlabbern natürlich erstmal die Zunge verbrannt. Die Sahne, die hat das Ganze ja erstmal gut abgedeckt, aber darunter war die alkoholhaltige Zuckerflüssigkeit kochend heiß. Ungeduldig aber weiter getrunken. Die richtige Trinktemperatur durfte nicht versäumt werden. Zu kalt schmeckte es nicht mehr. An guten Abenden bekamen wir manchmal sogar zwei dieser köstlichen Mahlzeitabschließer. Beim Nachhauseweg war ich für meine Verhältnisse so vollgefressen, mir war ganz egal, wo ich saß. Der Amaretto tat vermutlich sein Restliches, dass ich entspannt und ohne zu streiten den Platz in der Mitte auf der Rückbank einnahm. Nach der Ortsausfahrt stieg mein Vater aufs Gas, maximale Beschleunigung und dann ab in die Kurve. Die Mischung aus Zucker und Säure machte meinen Magen bei der langen Linkskurve kurz vor der kommenden Ortschaft auf einmal eine Veränderung durch. Und beim Abbremsen am Ortsschild landete alles, was sich in meinem Magen befand, im vorderen Teil des Wagens. Danach sind wir nicht mehr zusammen dorthin gefahren. Mein Vater hat kurz darauf den Porsche verkauft und sich einen BMW mit Flügeltüren zugelegt. Und da hatten dann wirklich nur noch zwei Personen Platz.
Margret Bernreuther. Dankeschön. Wir haben übrigens auch, wenn Sie sich heute mutig fühlen, wir haben hier ein Publikumsbeteiligungsmikrofon. Wir wissen zwar noch nicht genau, wofür wir es brauchen.
Also Sie können gerne vorkommen und Ihr liebstes Rezept zum Beispiel hineinsprechen. Dann können das bei Ausstrahlung, was ja heute ist
ja,
können das dann alle hören im Raum. Raum Nürnberg. Also wenn Sie ein tolles Rezept haben zum Beispiel oder wenn Sie sagen, das war meine beste Suppe an Weihnachten zum Beispiel 1976, das werde ich nie vergessen, dann können Sie gerne vorkommen, Ihre Geschichte erzählen und dann können wir so lange rauchen zum Beispiel. Das können wir machen.
Wäre ganz nett, ja. Aber das traut sich natürlich wieder niemand.
Frau Meisendrath.
Ja?
Martin Droschke ist Ihnen ein Begriff? Droschke?
Droschka kenne ich.
Nein, Martin Droschke.
Nicht
Matroschka.
Achso, ja.
Haben Sie es mitbekommen, was der gemacht hat?
Erzählen Sie.
Klassiker der Weltliteratur.
Ja?
Nee. Als Buchstabensuppe verkauft.
Ah.
Wirklich wahr. Da können Sie anrufen, können Sie sagen, ich hätte gern einmal den Faust. Und dann macht er so in den Sack rein. Und sucht dann die Buchstaben raus, können Sie beim Einkaufen, kommt so als so Reklambüchlein. Krieg und Frieden ist so ein 10-Kilo-Sack. Haben Sie es mitbekommen?
Wirklich? Nee, das ist ja kein Witz.
Das ist kein Witz. Gibt's wirklich.
Echt?
Und gibt's wirklich alle, wer kennt es? Hat es schon jemand gegessen? Dr. Fuchs, Sie haben das schon gegessen?
Ja.
Und welches Werk der Weltliteratur hat Sie erwischt?
Ah, jetzt das Publikumsbeteiligungsmikrofon.
Sehr gut.
Der Einsatz.
Ja, sehr gut.
Sehr gut.
Das war ein Bukowski.
Ah ja.
Ja, die Geschichte von dem Briefträger, der die Suppe isst.
Ja.
Das ist ja...
Kennt jeder.
Und Subception ist
das. Und das muss man dann aber mit Whisky auffüllen, oder?
Heißem.
Mit heißem Whisky und ja. Schlagsahne.
Und am besten ist, wenn der Herr Droschke selber da auch aufpasst drauf. Dass alles richtig gemacht wird.
Also sehr gut, da haben wir die Expertise wirklich hier. Vielen Dank.
Vielen
Applaus
Dank.
Für die Expertise. Also das hätte doch uns einfallen müssen, Frau Meisendrath.
Ja.
Da wären wir jetzt stinkreich.
Ja auch, ich meine, Sie kennen das ja mit den Affen und der Buchstaben. Also mit den Affen, die Suppe kochen und dann kommt Shakespeare
Infinite
raus.
Monkey.
So wahrscheinlich ist, dass wir hier sitzen. Monkey-Paradox.
Also wenn Sie unendlich viele Monkey...
Ja.
Das ist eine Art von Affe, an unendlich viele Schreibmaschinen hinsetzen würden und es würde gut gehen. Da, bei Unendlichkeit ist dann quasi durch die Unendlichkeit ist gegeben, dass wahrscheinlich einer oder zwei von den Affen möglicherweise was, also nicht alles beschmieren würde mit Fäkalien, Frau Meisendrath. Das ist die Infinite Monkey Theorie. Stimmt es? Hab ich's?
Ja.
Ja.
Ich fast.
Aber was Schreibmaschinen, die sind ja eigentlich auch viel zu gefährlich. Warum nicht einfach mit einem Federkiel zum Beispiel? Das wäre doch eigentlich besser.
Wäre auch passt besser zu Shakespeare, weil die sollen ja eigentlich Hamlet schreiben.
Die sollen Hamlet schreiben, ja. Genau. Das habe ich ganz vergessen. Diese Affen sollen, die haben die Aufgabe bekommen, Hamlet zu schreiben. Das habe ich vergessen bei der ganzen Prämisse. So macht es überhaupt keinen Sinn, Frau Meisendraht. Ja. So wie ich es erzählt habe.
Gut, dass ich da bin, um sie wieder abzuholen.
Ja, sie hätten auch eingreifen können.
Das ist so schade, wir können gar nicht plaudern, weil wir müssen Texte lesen.
Wir dürfen Texte präsentieren für Sie.
Wir müssen Texte lesen lassen.
Ja, und zwar...
Wer wir jetzt gerade Bukowski hatten, sollen wir nicht mal Bukowski hören?
Ja, das ist eine gute Idee.
Ja.
Das ist ja fast...
Das ist ja fast homophon.
Ja. Ich glaube, er hat zwei Texte dabei.
Er hat zwei Texte dabei, aber feuern wir die gleich hintereinander weg, ja, damit das nicht ausartet.
Wir wollen Sie nicht überstrapazieren. Ja. Vielleicht haben Sie auch noch was anderes vor.
Ja.
Bitte bleiben Sie da bis zum Schluss. Applaus.
In einer alternativen Wirklichkeit lebe ich als Landwirt im Sternentautal. Ein Jahr arbeite ich auf das jährliche Luau im Sommer hin. Ich befreunde mich mit der Viehzüchterin Mani und das nicht ohne Grund. Geschenk für Geschenk, Gespräch für Gespräch arbeite ich auf ein Ziel hin. Ich will Zugriff auf ihr Schlafgemach. Sobald ich dieses Vertrauen habe, werde ich einen Gegenstand daraus entwenden. Die Lieblingsshorts von Bürgermeister Lewis. Denn beim nächsten Luau werde ich ihn vor dem Governor bloßstellen. Jeder feine Bürger aus des Sternentautals darf eine Zutat in die Suppe beim Luau geben. Und ich werde keinen feinen Wein oder etwas Eingemachtes beifügen. Nein, von mir kommt die Lieblingsshort des Bürgermeisters. Und dann wird der extra angereiste Governor die Suppe probieren und Bürgermeister Lewis wird daneben stehen und die Shorts wiedererkennen. Nur er weiß, woher sie kommen, wo er sie zuletzt hatte. Mani und Lewis hatten eine Affäre. Und jetzt bleibt Lewis die Suppe im Hals stecken. Er wird ein rotes Gesicht bekommen und sich zugrunde schämen. Und der Governor wird die Suppe bewerten müssen. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich in einer alternativen Wirklichkeit als Landwirt im Sternentautal leben würde. Zwiebel, Buchstaben, Nudeln, Karottenstücke und Sellerie. Mit heißem Wasser aufkochen. Jeder muss seine eigene Suppe auslöffeln. Aus Spaß wurde Ernst. Ernst ist jetzt 20 Jahre alt. Und er sagte, meine Suppe esse ich nicht. Meine Suppe esse ich nicht. Wenn schon, spucke ich sie dir ins Gesicht. Kein anderer Vater musste so etwas ertragen. Ich sitze hier im Waschsalon und denke an Suppe und meinen Sohn Ernst. Noch 28 vorbeifahrende Autos, dann ist die Wäsche fertig. Kein anderer Bukowski hat so etwas ertragen müssen. Zwiebel, Buchstabennudeln, Karottenstücke und Sellerie. Mit Wasser aufkochen. Was hat sie gesagt? Meine Ideen sind ja ganz gut, nur müsste die Geschichten jemand anderer schreiben. Jetzt reicht es. Ich nehme Ernst Kopf von hinten und stopfe ihn in die heiße Suppe. Er schreit auf. Sein Gesicht ist ganz rot verbrannt. Ich frage ihn, schmeckt dir die Suppe? Er sagt nur, kein anderer Sohn hat so etwas hier ertragen müssen. Ich gehe aus dem Raum, zurück in den Waschsalon. Noch 12 Passanten müssen vorbeilaufen, dann ist die Wäsche fertig. Zum Glück habe ich keine Kinder. Ernst tut mir jetzt leid. Mit seinem Suppenkasper-Gesicht auf das Ewige entstellt. Und wie immer ist nichts los im Waschsalon. Ich sitze im Massagesessel, der kaputt ist, und beobachte die sich drehende Wäsche. Zwiebel, Karottenstücke, Buchstabennudeln und Sellerie. Schön heiß aufkochen, sodass die Poren sich beim Essen auch öffnen. Mein Name ist Bukowski und ich lebe im Waschsalon. Das nächste Mal schreibe ich über die Waschsuppe in der Maschine.
Ja, danke.
Vielen Dank, Herr Barkowski. Immer wieder eine wahre Freude, dass Sie da sind. Vielen Dank. Frau Meisendraht, Suppe und Literatur.
Ja, Suppe und Literatur.
Was ist das eigentlich?
Das ist ein schwieriges Spannungsfeld, würde ich sagen. Also wir befinden uns ja, um das zu verstehen, muss man, glaube ich, nochmal auf die Kulturgeschichte gucken der Suppe. Wir hatten ja jetzt gerade erstmal Mesopotamien abgedichtet.
Ja.
Aber die Kulturgeschichte der Suppe ist eine sehr interessante, weil sie immer im Spannungsfeld, wie jedes Essen eigentlich ist, zwischen Distinktion und, also wenn es nicht so angesehen ist. Und im Prinzip hat die Suppe eine interessante Wendung, also Ding aufs Parkett gelegt. Wir hatten am Anfang so Essen einfach so im Topf. Ja. Sie müssen sich auch vorstellen, dass der Topf überhaupt erfunden wurde.
Ja.
Das ist ja mal die Grundvoraussetzung überhaupt für irgendeine Suppe.
Ja.
Ne? Und also das war dann in Mesopotamien Ton, nicht wahr? Ton, Schlamm, Suppe. Und dann hat sich das im Mittelalter, beziehungsweise im Spätmittelalter, also in der Renaissance, ich springe jetzt schon mal ein bisschen weiter nach vorne, da hat sich die Suppe dann tatsächlich etabliert als etwas Hochwertiges, als ein Distinktionsmerkmal nämlich.
Ja.
Da hat man dann gekocht. Im alten Griechenland zum Beispiel gab es Blutsuppe, Spartan. Ich hab einen Aufsatz gelesen über die schwarze Suppe in Griechenland, in Sparta, die oft als Beispiel genommen wird. Man sagt ja spartanisch.
Ja.
Nicht wahr? Wenn etwas einfach ist, schlecht einfach. Ist. Wenn
schlicht.
Einfach, schlicht.
Nicht schlecht.
Genau. Und oft wird diese schwarze Suppe der spartanischen Küche anscheinend in der Anthropologie zitiert als, das ist ein sehr einfaches Gericht, das ist im Prinzip eine Blutsuppe.
Ja.
Aber dieser Autor, der da geschrieben hat, meinte, das ist eigentlich ganz lecker. Spannend, oder? Jedenfalls in der Renaissance dann. Wenn wir gucken, so 16. Jahrhundert rum, da wurde dann plötzlich spannende Suppen mit viel Einlage. Wir müssen auch gleich noch über die Definition der Suppe überhaupt sprechen.
Sie haben eine Einlage vorbereitet für die zweite Hälfte.
Genau.
Ne?
Da wurde das dann plötzlich, dass man am Hofe, am Königshofe angefangen hat, Suppen zu essen.
Ja.
Weil die dann so reich, da war die waren sehr dickflüssig damals, die Suppen.
Ja, eine Bisque.
Genau, die hießen zum Beispiel sowas wie Limbiskit. Zum Beispiel. Daraus hat sich das dann entwickelt mit dass die Suppe plötzlich Ansehen hatte. Sie war gern gesehen zu Hofe.
Aber Sie wissen schon, dass man da früher den Löffel nicht zweimal in die Suppe rein hat. Wissen Sie das?
Nee.
Ja, früher, so kam das eigentlich erst zustande, dass man selber sich einen Teller genommen hat, weil man das dann irgendwann, früher hat man das alles aus einem Topf gegessen gemeinsam.
Ja, es gibt auch die ewige Suppe zum Beispiel mit
Eltern. Ja, müssen wir auch noch drüber reden. Ja. Perpetual Stew.
Ja, Perpetual.
Und dann im Mittelalter kam das dann, dass man da auf Teller ausgewichen ist. Da haben nicht mehr alle aus einem Trog gegessen.
Ja.
Da hat jeder dann diverse Löffel zur Verfügung gehabt. Besonders am Königshaus war es dann auch so, dass man selber gar nicht mehr in den eigenen Teller rein wollte mit dem alten Löffel, den man schon abgeschlappert hat.
Mhm.
Also das ist tatsächlich so eine sehr heilige, sakrosankte Speise gewesen, hab ich mir angelesen. Wo weiß ich jetzt nicht mehr.
Ja.
Nageln Sie mich nicht fest.
Aber es war ja auch damals üblich, dass man einen eigenen Löffel besessen hat, nicht wahr? Also
Peter Frankenfeld, ne? Der hatte hier immer in der Brusttasche so einen goldenen Löffel.
Ja.
Weiß man nicht genau wofür, aber das ist hat er gehabt, ne?
Ja.
Eigenen Löffel. Das kam aus dem Mittelalter. Hat er sich da runtergeladen, diese Idee.
Genau, also jedenfalls, und dann gab es nach der Renaissance, also die Renaissance ist ja keine wirkliche Zeit, im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, es entwickelt sich eine bürgerliche Schicht, es entwickelt sich so ein bisschen auch so eine Art von neuer Arbeiterklasse, nicht wahr? Also in diesen Fabriken, in den Manufakturen.
Ja.
Und da war dann plötzlich die Suppe das Essen der armen Leute, weil das konnte man im großen Stile kochen und dann hatten alle. Von was hat man da gegessen, Herr Eisenbart? Sie haben gerade den Teller genannt.
Aus dem Heiermann hat man getrunken.
Heiermann?
Aus dem Henkelmann.
Ja, auch, aber dem, später. Dem, das war dann schon
aus 20. dem Nachthafen.
Genau. Nee, man hat Untertassen genommen, Herr Eisenbart. Ach so. Man hat Untertassen, wie jetzt von Tee genommen, damit die Suppe schneller kalt wird, dass man schneller wieder an das Fließband ran kann.
Ja, ist ja auch schlau.
Ist ja eigentlich klug, ne?
Ist eigentlich klug. Und hat jeder so 20 von diesen Untertassen bekommen und auf so einem Tablett an seinen Arbeitsplatz hingezittert und hat die dann reingetrunken.
Also wenn Sie Darstellungen sehen von 19. Jahrhundert, 19. Jahrhundert eher, wo die so Schalen, so flache Schalen haben, das sind die Untersetzer, wo die Suppe rausschlürfen. Und das war quasi das Essen der kleinen Leute. Und dann hat man es am Hof nicht mehr essen wollen, natürlich, weil das 19. Jahrhundert besteht ja im Prinzip daraus, dass sich der Adel denkt, das macht, was die machen, machen wir nicht und andersrum auch.
Ja.
Ja, gut. Wie dem auch sei, wir hören einen neuen Text. Ich werde gleich noch zur Literatur kommen. Mir ist dazu echt nicht so viel eingefallen. Vielleicht haben Sie noch irgendeinen literarischen Kniff. Da können Sie jetzt mal kurz drüber nachdenken.
Also ich bin schon gespannt, wie Sie die 2 Stunden voll bekommen. Also ich lehne mich zurück.
Okay.
Wir haben ja Gott sei Dank viele Texte. Jetzt kommt auf die Bühne Marco Hendrich, der für uns heute lesen möchte. Er ist bekannt. Er hat nämlich unser Intro vor vielen Jahren eingesprochen. Und dann dazwischen gar nichts von sich hören lassen. Und jetzt plötzlich steht er wieder auf der Matte. Marco Hendrich, kommen Sie bitte nach oben.
Aber haben Sie sich was ausgesucht?
Wissen Sie, was ich Sie schon lange mal fragen wollte, Marco Hendrich? Sind Sie eigentlich verwandt mit Jimi Hendrich?
Höchstens namentlich verwandt.
Ja.
Mein unfreiwilliger Spitzname zu Schulzeiten. Hatte jemand dieselbe geistreiche Idee?
Ja, da freue ich mich doch, dass Sie mir so ein Kompliment machen. Wir wollen hören, da wir vorhin über den Wald gesprochen haben, Einfalt am Waldesrand.
Am Waldesrand, da kann man momentan auf Glühwürmchenbeobachtung gehen. Sehr magisch. Haben Sie darüber schon mal...
Ja, hat das was mit Suppe zu... Also kann man die auch Glühwürmchen vermeißen?
Probieren Sie es aus.
Wollen wir vielleicht mal zusammen an den Waldesrand?
Ich war letztes Jahr Glühwürmchen beobachten. Und
Sie wollten einfach ein neues Thema anschneiden, weil Sie den Text nicht... Ja gut, reden wir über Glühwürmchen, Frau Meisendraht. Sie haben letztes Jahr...
Ja, ich habe letztes Jahr im Sommer bin ich rein in den Wald hier beim Lorenzer Stadtwald. Ich war auch wieder Peter Stromer. Der Geist von Peter Stromer wehte durch die Wipfel, als ich da durchschritt. Und dann hat es angefangen zu leuchten. Und ich habe mir gedacht, na, das habe ich ja genau deswegen bin ich ja hier. Das ist ja ein Zufall. Und dann habe ich mir die angeguckt und dann bin ich wieder gegangen. Aber es war eigentlich schön.
Ja, und von atmosphärischen Stimmungen wie diesen aus lauen Sommernächten lautet auch das Gedicht Die Einfalt am Waldesrand.
Also wenn ich mal in
von Andreas
gehe, dann können Sie für den Moderatorenposten, würde ich Sie vorschlagen. Weil Sie haben eine gute Rampe jetzt gerade gebaut für Ihren Text. Von wem ist der Text?
Von Andreas Dietz.
Sagen Sie den Titel nochmal.
Die Einfalt am Waldesrand.
Und in welcher Sendung befinden Sie sich gerade?
Eisenbart und Meisendraht.
Dankeschön.
Beim einzig wahren Radio Z. Das Zirpen und das Tirillieren, das Unkenrufen und das Quaken, das Summen und das Musizieren, das Hoppeln und das Hakenschlagen, am Waldesrande die verzückten Gesichter, diese ganz entrückten. Das Balzen und das Aggressive, mit voller Inbrunst das Markieren von Jagdrevieren und die Tiefe, die Todesangst von Beutetieren. Am Waldesrande die bedrückten Gesichter, diese ganz missglückten.
Wollen wir gleich noch einen hinterher schieben?
Ja.
Vielleicht hier noch die beiden Tergins. Da haben wir nochmal Buchstabensuppe.
Ja.
Da hat sich jemand nochmal dasselbe gedacht. Und versalzen. Wollen Sie die gleich hintereinander? Können Sie das?
Sehr gern. Welcher darf es denn zuerst sein? Das ist ja auch eine wichtige Frage beim Suppenkochen. Erst
die Buchstaben?
Erst das Salz, dann die Buchstaben oder erst die Buchstaben, dann das Salz?
Der Mann hat sich vorbereitet auf die Sendung.
Man soll ja zuerst salzen eigentlich, ne?
Eigentlich gleich vorsalzen. Das Salz zuerst in den Topf und dann das Salz anbraten. Bis es
glasig ist.
Ganz glasig und nussig riecht.
Ja.
Und dann mit viel Wasser abkochen, ablöschen.
Ja.
Ja, und dann passiert's.
Gut, also fangen wir mit Versalzen an.
Versalzen von David Telgin. Versalzen. Ungenießbar. Zahlen im Minusbereich. Kosten explodieren. In meiner Tasche schwindet das Geld. Meine Hose ist zerschlissen. Suppe mit Buchstaben. Ein Zeichen fehlt für mich. Ich suche, stochere. In der Brühe schwappt keine Antwort.
Ja, das vielen Dank. Wollen Sie noch was mitteilen oder irgendwas über irgendwas sprechen? Was liegt Ihnen auf dem Herzen?
Nun, wenn Sie so fragen, dann komme ich doch noch mal auf meine geschätzte Kollegin Maggie Bernreuther zurück.
Ja.
Und möchte die Anekdote mit Ihnen teilen, aha, dass ich tatsächlich im selben Kindesalter ebenfalls ein Fan von Muscheln war. Ja, zu essen.
Spannend.
Sehr gut.
Das ist ja
sehr gut. Also heute ist alles möglich, meine Damen und Herren. Wirklich. Schauen Sie nicht nur die Menschen an ihren Tischen an, sondern durch den kompletten Raum. Vielleicht passiert heute noch einiges. Wir sind später auch noch da, trinken noch ein Schörlchen, ein dünnes Weinschorle. Wir können sicher auch noch die eine oder andere Nummer austauschen. Vielen Dank, ja. Herr Hendrich, für die tolle Anekdote und danke fürs Lesen. Wir sehen uns ja nochmal später. Ja. Vielen Dank.
Ja.
Zu diesem Päckchen, die vorhin schon mal anmoderiert wurden, Sie können die natürlich essen. Sie wissen, bei der Subkultur ist es Usus, dass Sie mit vollen Magen nach Hause gehen. Und ich möchte mal kurz, wenn ich darf. Also Sie müssen einfach nur, falls Sie das noch nie... Ach so. ASMR, ne?
Ja, das hatten wir schon, den Gag.
Das Publikum regt ein ASMR an der Zutatenliste,
ach so,
falls Sie da in Stimmung sind. Das kann nur ein bisschen dauern.
Weizen, Sellerie, Palmöl, Salz, Zucker, Geschmacks, ja, und so weiter und so fort. Na, machen Sie das einfach auf. Ich habe mir das abgeguckt. Früher hat man das ja mit Wasser gegessen, mit kochendem Wasser übergossen. Aber ich habe jetzt gesehen, auf dem Schulhof,
ja,
macht man das ganz anders. Hier ist das Gewürze, verschiedene und Verschmacksgestärker, das macht man auch auf. Sie hören das
ja, im Radio. Ja, es machen schon Leute mit, das finde ich, das interaktives, nicht lineares. Ja,
machen Sie das bitte nur über dem jeweiligen Tisch, Ihrem Tisch, nicht über anderen Tischen und vor allem nicht über den Boden. Wir wollen das am Schluss wieder alles gerne abfüllen in Tütchen. Hier, und jetzt nehmen Sie das... nicht verwechseln, es gibt noch ein Tütchen, da steht Vegetable-Oil, das nehmen Sie nicht, das können Sie gerne mit nach Hause nehmen und in einen Schrank tief hineinlegen und vergessen, dass Sie das, und auf jeden Fall nehmen Sie das andere Tütchen, da steht Seasoning, heißt so viel wie Jahreszeiten. Genau,
ja.
Und dieses Tütchen verstreuen Sie auf dieser Waffel. Und dann
gleichmäßig.
Können Sie kräftig. Ich mach das jetzt. Muss mal 95 werden, dass man mal sowas probiert. Und jetzt hören Sie bitte, können Sie mit ASMR hier.
Und? Ja, wirklich, wirklich köstlich. Also, ja.
Ja, das ist ein Applaus wert. Ich weiß auch nicht.
Und es schmeckt wirklich gut.
Schmeckt wirklich gut.
Schmeckt tropisch. Schmeckt frisch. Und da kann man ein, zwei Tütchen, aber passen Sie bitte auf. Passen Sie auf sich auch gesundheitlich auf. Die gehen noch auf im Magen. Also wenn Sie ein Sättigungsgefühl verspüren, ist es eigentlich schon zu spät. Dann am besten für längere Zeit keine Flüssigkeit zu sich nehmen, weil sonst könnte es passieren, dass, naja,
Frau Meisendrath, wollen Sie auch ein bisschen nehmen?
Ja.
Wollen Sie?
Aber ich wollte eigentlich sagen,
oh, das ist echt gut. Die Menschen lieben es ja, wenn wir während der Sendung essen.
Ja.
Warum ist das so?
Weil das was Besonderes ist im Radio.
Ja. Ist auch schön.
Ist es auch? Es schmeckt auch einfach.
Ja, schmeckt.
Ist einfach lecker. Herr Eisenbart, das führt uns ja ganz, ganz, also ich würde fast sagen, bilderbuchhaft führt uns dieses Paket jetzt zu der Frage,
ja.
Was ist überhaupt eine Suppe?
Was ist überhaupt
Suppe? Ist das jetzt eine Suppe, was Sie gerade gegessen haben?
Ja. Also es ist zwar gänzlich ohne, kommt gänzlich ohne fast jegliche Flüssigkeit aus.
Ja.
Aber? Das Stichwort ist soupless.
Bitte?
Oder Brothless ist das Stichwort. Kennt es jemand? Sie können in klassischen Ramenladen, nicht wo man die Bilder, sondern Ramengeschäft, Ramen, die Nudeln, die japanisch, die leckeren Ramen. Ich glaube, jeder hat es jetzt, ja. Bei manchen dauert es ein bisschen. Sie müssen in ein Nudelgeschäft, in ein Nudelsuppengeschäft gehen, zum Beispiel ins Ramen Kado oder ins Nordsee oder verschiedene Ramenladen.
Es gibt auch andere Ramen.
Es gibt auch andere Ramen.
Meistens erkennt man daran, dass das so eine Theke ist.
Genau,
ja.
Und dann gibt es da zum Beispiel, dann können Sie auswählen, ich möchte Schweinebrühe, ich möchte Hühnerbrühe. Ich möchte Corona-Brühe, das ist nämlich, die haben damals eine neue Geschmacksrichtung eingeführt, weil sie gesagt haben, das ist TCM.
Mhm.
Ne?
Ja.
Auf jeden Fall können Sie da bestellen, Soupless-Ramen. Dann bekommen Sie alles, was Sie sonst in der Ramen-Tüte drin haben, in der Schüssel, aber keine Brühe, Frau Meisendrath. Und auch das ist dann Soup.
Hm. Ich bin nicht überzeugt. Ich habe es mir versucht rauszufinden,
ja.
Was wirklich die Definition einer Suppe ist.
Ja.
Und wir hatten es ja vorhin, das Wort ist sehr alt.
Ja.
Das ist so ähnlich wie Baum, da gibt es ja auch keine richtige Definition von.
Ja.
Und Suppe ist auch so ein bisschen schwierig. Also erst habe ich gedacht, das liegt an der, also die Einlage ist also wichtig,
ja.
Flüssigkeit und Einlage, aber es gibt auch Suppen ohne Einlage. Es gibt ja klare Brühen zum Beispiel. Also funktioniert das schon nicht.
Ja.
Dann haben Sie das Problem, kalt oder warm. Funktioniert ja. Auch nicht. Also ein Carpaccio zum Beispiel, das
haben Sie sehr gut ausgesprochen.
Ich weiß, ich habe das auch studiert.
Diese Muttersprachlerin.
Ja, ja, genau. Und also es funktioniert nicht mit kalt und warm zu definieren.
Ja.
Es funktioniert nicht mit süß und salzig zu definieren,
ja.
Weil auch frühe Suppen sehr oft süße Suppen waren. Also gerade so alles, was so in Weizen, Klei, Brat,
ja.
Matsch, Pump.
Ja.
Und Schlabberpampe auch, genau. Natürlich, das sind dann eher die ägyptischen Versionen davon. Das funktioniert auch nicht. Das war quasi auch wieder eine Suppe.
Ja.
Und jetzt geht uns langsam eigentlich alles aus, außer dass es halt eigentlich flüssig ist. Und jetzt haben sie mir das, jetzt haben sie mir das Gegenteil bewiesen.
Ja, vielleicht ist alles eine Suppe. Haben Sie mal drüber nachgedacht? Schweinsbraten mit Klöße. Suppe.
Ja, stimmt.
Oder zum Beispiel hier ein Salat mit Hähnchenstreifen. Kommt auch so Suppe drauf.
Ja?
So manchmal Joghurtsuppe oder manchmal so Essig-ähnliches Gewürm.
Ja.
Hier kommt noch ein Zwischenruf.
Ja, eine Publikumsanregung. Sie können ja auch das alles zu einer
Sie Suppe. Sind doch gar kein Publikum. Jetzt hören Sie doch mal auf, sich selber in die Tasche zu lügen, Herr Hendrich. Jetzt 20 Jahre melden Sie sich nicht. Jetzt, wir haben 100 Sendungen ohne Sie geschafft. Jetzt,
was war denn jetzt?
Sie können all dies auch zu einer Suppe pürieren.
Aldi. Stimmt, Püree ist ja auch.
Also schlecht sind seine Zwischenrufe ja nicht,
ja.
Frau Meisendrath.
Das war kein Ruf. Wir haben ein Mikrofon hingestellt und gesagt, bitte sprechen Sie
ja,
rein.
Fürs also, Publikum.
Ja.
Für die da hinten, die Sie nicht, noch nicht ein bisschen vorgetraut haben. Sie können gerne auch dazwischen rufen. Sie müssen auch nicht da vorne hingehen. Nur weil wir da einen Spot drauf gemacht haben. Das sieht man im Radio eh nicht. Sie können da hingehen, Sie können da hinten bleiben. Ist überhaupt nicht schlimm. Also was, Suppe.
Ja.
Oder, Frau Meisendrath?
Absolut korrekt, Herr Eisenbart. Wir hören noch einen Text. Und jetzt machen wir doch mal das, sagen wir mal.
Ja, jetzt kommt so ein Felix Benjamin.
Das haben Sie jetzt bestimmt, aber das ist okay.
Das habe ich bestimmt,
dann
weil,
ich halt,
weil das ist, das steht ja in unserem Skript.
Ja, gut.
Dass wir hier minütlich genau einhalten.
Ja.
Das haben Sie ja geschrieben, Frau Meisendraht. Felix Benjamin, Autor aus Eisenbart und Meisendraht seit der ersten Stunde, würde ich fast sagen. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Wir freuen uns auch, wenn er noch ein bisschen bleibt. Aber ich glaube, Sie müssen weiter, ne? Sie müssen heute noch nach Tokio.
Ich muss den Flieger noch kriegen, ja. Fliegen ja. Sie auch vom Albrecht-Dürer-Flughafen ab?
Im Radio ist immer gut zu nicken, ne? Ja. Das habe ich drauf. Ich fange dann einfach mal an, ne? Okay.
Ich habe genickt.
Gut. Uli starrt auf seinen Teller. 5 Ravioli liegen darin, halb versunken in roter Pampe. Sie bewegen sich nicht. Wie Krokodile, die auf der Lauer liegen. Nur viel, viel kleiner. Dafür aber mit viel mehr Zähnen. An allen Seiten. Überall Zähne. Iss, solange sie warm sind, ruft Mama aus der Küche. Uli nimmt den Löffel, ganz vorsichtig. Eine Ravioli liegt besonders nah am Tellerrand. Wahrscheinlich die mutigste. Oder die hungrigste. Uli stupst sie kurz an und zieht den Löffel schnell zurück. Nichts. Noch einmal. Nichts. Das muss gar nichts bedeuten. Wenn ein Löwe schläft, stupst man ihn ja auch nicht zweimal an und sagt danach, na gut, dann ist er ungefährlich. Vielleicht greifen die Ravioli gleich von allen Seiten an, wie Piranhas. Vielleicht haben sie schon jemanden gefressen. Vielleicht ist die rote Pampe das, was von ihm übrig geblieben ist. Blutmatsche. Er beobachtet die Ravioli. Die Ravioli beobachten ihn wahrscheinlich auch. »Warum guckst du so?« fragt seine große Schwester Nora, die plötzlich in der Tür steht. Uli zeigt auf den Teller. »Die Ravioli. Was ist mit denen?« »Die beißen.« Nora schaut auf den Teller. Dann auf Uli, dann wieder auf den Teller und lacht. »Du hast Angst vor Ravioli?« »Nein.« »Doch.« »Gar nicht.« »Doch.« Mama kommt rein. »Was ist denn jetzt schon wieder?« »Der glaubt, die Ravioli beißen«, lacht Nora. »Wirklich?« fragt Mama. »Hast du doch gesagt.« »Ach Mensch, das habe ich doch bloß gesagt, damit du deine Finger aus dem Teller nimmst«, sagt Mama und geht wieder in die Küche. Nora setzt sich Uli gegenüber und grinst ihn an. Er nimmt seinen ganzen Mut zusammen und sticht in die größte Ravioli. Sie platzt auf, Füllung quillt heraus. Kein Angriff, kein Zubeißen. Vorsichtig probiert Uli ein kleines Stück. Dann noch eins. Schmeckt doch gut. Er steckt eine weitere Ravioli in den Mund, kaut, nichts passiert. Noch eine, immer noch nichts. Schließlich ist der Teller fast leer. Uli lehnt sich zurück, erleichtert und ein bisschen stolz. Er betrachtet die letzten Spuren der Blutmatsche, die sich mit dem Löffel nicht rauskratzen ließen. Ob er doch noch einen Finger eintunken soll? Was kann ihm jetzt schon noch passieren? Auf einmal starrt seine Schwester ihn ganz ernst an. Was ist denn? Mama hat nicht die ganze Wahrheit gesagt. Was meinst du? Die Ravioli beißen erst so, wenn du sie im Bauch hast. Sie nisten sich in deinem Magen ein und dann fressen sie dich von innen auf.
Ja. Sehr gut. Jetzt sind wir auf Tun. Jetzt ist langsam Zeit für Musik. Habe ich das richtig im
Ja, oder wir machen zuerst noch 10 Minuten Pause. Das können wir auch machen.
10 Minuten Pause?
Ja.
Fühlen Sie sich, haben Sie Lust auf eine Pause oder wollen Sie sitzen bleiben? Machen wir das ganz Konsens? Wir müssen uns
wie,
einig
wie
sein.
Wie sieht es mit der Getränkesituation aus bei Ihnen?
Gut.
Könnten wir schon noch 10 Minuten Pause
machen? Okay,
machen
wir eine 10 Minuten Pause, oder?
Dann sehen wir uns wieder, sagen wir 15 Minuten.
Und danach gibt es aber Musik.
Dann sehen wir uns in 15 Minuten wieder und wir starten dann gleich mit dem Song um ganz. Damit ehren wir eine Person, die von uns gegangen ist, die
sich absolut nicht mehr wehren kann darüber.
Ja, also ganz kurz, bevor Sie pausieren. Also Song um Ganz läuft bei uns immer zur vollen Stunde. Das heißt, das ist ein wunderschöner Titel, Wem die Stunde schlägt.
Ja.
Und wir haben quasi ein kleines, ja, wie gesagt, ein kleines Dankeschön für Menschen oder vielleicht manchmal auch einfach eine, ja, wie soll ich sagen, eine
ein
Archivierung.
Ein Tritt durch die Tür noch, ein auf Nimmerwiedersehen gibt es auch manchmal, ja. Aber in der Regel ist das alles.
Und wir nehmen auch noch Vorschläge an, wenn Sie jemanden wissen, eine berühmte Person, die gestorben
ja.
ist, können Sie uns das gerne in der Pause sagen, dann können wir den Song auch noch umschreiben, da haben wir noch die Zeit, 15 Minuten sind ja.
Ja.
Ja. Ja, also wenn Sie noch wissen, wer gestorben ist, berühmt ist, es wurde wenig gestorben diesen Monat. Ich glaube, das kann man.
Ja,
kann
da man wir sagen. Uns erst vor 2 Wochen gesehen haben, ja. ist in der Zwischenzeit tatsächlich sehr wenig passiert.
Ja.
Glücklicherweise. Aber wenn Ihnen jemand einfällt, dann
sagen also, Sie es gerne. Wir haben schon
über den Wahl haben wir schon gesungen. Das,
ja.
ist, das haben wir vorausgesehen.
Ja. Das haben wir irgendwie gewusst. Ne?
Ja, gut, dann sehen wir uns wieder um 20 nach und dann können wir singen.
Ja.
Bis dann. Also bei der Abstimmung, danke, dass Sie alle mitgemacht haben. Es hat gewonnen
ja.
Die Mutter von Jonathan Mese.
Ja. Ich hoffe, Jonathan Mese ist ein Begriff.
Ja, das ist der mit den langen Haaren, der immer sagt, dass...
Genau. Lange Haare, Pelzmantel,
der immer solche
Hase.
Sachen, solche tollen Sachen sagt, so kräftige, ausdrucksstarke Sätze wie: Man muss den Frieden in seinem Herzen zulassen, sonst ist Deutschland verloren. Zum Beispiel sowas.
Ja, was meinen Sie, also für die Menschen, die jetzt in der zeitgenössischen Kunst nicht so bewandert sind, also Jonathan Mese hat sich ja eigentlich immer auf seine Mutter berufen.
Ja.
Und die ist jetzt von uns gegangen. Die ist auch alt geworden. Also irgendwann ist ja auch
93
dann
oder so.
Wir machen mal kurz einen Soundcheck. Erzmutter, warum Erzmutter? Warum die Leinwand bleibt leer heute, Erzmutter? Ah. Oh, das ist jetzt aber ein Bruch, ein stilistischer Bruch. In meinem Oeuvre. Oh, Erzmutter, Erzmutter, Erzmutter. Mutter von Jonathan Mese, hätte ich doch nur nachgeschaut, wie sie heißt. Wir sind alle wahnsinnig traurig, Erzmutter. Was von Erzmutter sterblich ist, liegt unter diesem Hügel begraben. Sie hat doch niemandem was getan. Die Finanzgeschäfte eines der teuersten Künstler der Welt verwaltet. Jetzt liegst du auf dem Johannesfriedhof neben der Holzschuhkapelle. Und wir machen ein Epitaph für dich. Wir gießen ein Epitaph für dich. Erzmutter, Erzmutter. Danke. Ja, Herr Eisenbart, bevor wir wieder zu Texten kommen, also ich wollte gerade zum Rauchen hinaus, nicht wahr? Mein Gerät war schon quasi aufgeladen.
Stichwort Suppe, ne?
Stichwort Suppe, musste ich reinfüllen. Ja. Ich habe übrigens, ich habe das letztens zerstört, dieses Teil.
Ja.
Und dann bin ich in den Laden und hat er gesagt, ich habe noch einen Verdampferkopf, nennt sich das.
Ja.
Und der heißt Lindwurm. Und jetzt habe ich einen Lindwurm hier drauf. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Aber eigentlich ging es um was ganz anderes.
Der Verdampfer.
Es wurde mir die Schnittmenge von Sinologie und Semiotik klar gemacht, und zwar anhand des Beispiels einer Buchstabensuppe.
Aha.
So. Also Semiotik kennen Sie. Ja. Das ist, wenn Sie sagen, zum Beispiel, angenommen, Sie sind jetzt auf einer Dinnerparty eingeladen, es wird schon ein bisschen Rotbier getrunken und Sie gehen dann hin so und quatschen so eine Person an und sagen, wusstest du, dass in einem Buch eigentlich gar keine Information steht?
Ja.
Und dann sagt das Gegenüber so, nee, da steht ja Information drin, ich kann ja was rauslesen. Dann sagen Sie, nein, da stehen Buchstaben drin. Und nur die Buchstaben, Ihre Interpretation der Buchstaben, das kennen Sie, ne?
Ja.
Und da sind wir eigentlich ganz nah am Thema dran.
Aha.
Weil es ist ja, es geht ja darum, dass wir Zeichen zu einem Bedeutungskontext zusammenfügen, wenn wir die Sprache kennen.
Ja.
Und auf der Rückseite des Buchstabens, also wenn Sie das umdrehen, die Suppe, dann fällt alles raus und Sie verstehen gar nichts mehr, weil Sie die Sprache nicht kennen.
Ja.
Und deswegen hat mir da vorhin eine leicht angetrunkene Person vorhin erzählt, dass ja, wenn in China die Buchstabensuppe entstanden wäre, dann würden die das ja selber nicht verstehen.
Aha.
Weil die Zeichen sind zu kompliziert.
Ja.
So ungefähr war die Aussage.
Kann vielleicht die Person nochmal auf die Bühne oder ans Mikrofon und das nochmal, ich glaube, ich habe es noch nicht verstanden, aber vielen Dank für den Applaus.
Ja, man muss sich auch was trauen im Leben.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Wie heißen Sie?
Ich bin der Jürgen Thiele, bin ich. Und
angenehm.
Mich hat die Diskussion hier wirklich bewegt und berührt, ganz tief.
Ja, es geht ganz vielen Menschen so.
Ja, das kann ich durchaus nachempfinden. Und die Thematik ist eigentlich die, was wäre, wenn der Erfinder der Buchstabensuppe nicht in den unseren europäischen Gefilden lieben oder geliebt hätte, sondern beispielsweise im asiatischen Raum.
Oder russisch Brot zum Beispiel.
Oder auch sowas, russisch Brot. Warum ist das keine Suppe? Warum hat Russland keine russisch Suppe, sondern russisch Brot? Warum hat man jetzt genau diese Feuchtigkeit auch rausgelassen, diese Flüssigkeit, die Suppe ja irgendwo schon mit definiert? Oder eben auch nicht. Also das ist ja das Philosophische dran.
Ja.
Und wenn ich jetzt aber sage, diese vielen Hunderten an chinesischen Zeichen, also die würden sich die würden sich eigentlich vielleicht diskriminiert fühlen, weil sie gar nicht in eine Packung passen.
Ja.
Und das wäre vielleicht ein Thema, wo dieser Erfinder gar nicht den Erfolg hätte, den er eben hier in unseren Kreisen hat.
Stellen Sie sich mal vor, und Sie müssten das Ganze.
Das bewegt mich. Das wollte ich einfach mal auch mit in den Raum.
Genau dafür haben wir dieses.
Vielen Dank.
Genau dafür haben wir dieses Mikrofon hier mitgebracht.
Danke, wenn Sie auch einen Einwurf haben, dann rufen Sie gerne an unter der 45 00 666. Wenn wir das nächste Mal wieder live sind, dann gehen wir auch hin. Heute haben Sie Pech gehabt. Heute haben wir sehr intelligentes Publikum, Fachpublikum würde ich fast sagen, ist allerdings wirklich eine sehr interessante Sache. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten das übersetzen.
Ja, oder denken Sie an Keilschrift.
Ja.
Da haben wir das einen gegenteiligen Effekt. Da versteht man ja auch nichts, weil das zu einfach, also weil die Schriftzeichen sehr gleichförmig sind.
Versuchen Sie mal, einen Keil in eine Suppe zu treiben. Versuchen Sie das mal. Versuchen Sie das mal, Frau Meisendrath. Jetzt hier, bitte. Versuchen Sie es doch mal.
Ich habe ja weder Keil noch Suppe. kann ohne Geleit nach Hause gehen.
Ja, aber ja. Auf der anderen Seite ist Suppe wahrscheinlich so das, wo wir uns am ehesten mit anderen Kulturen verstehen.
Das stimmt.
Also ich glaube, Suppe ist so ein allgegenwärtiges Instrument, das es überall gibt. Auch ein Zeichen der Gastfreundschaft.
Ja, stimmt.
Wenn ein Wanderer oder zwei zum Beispiel an der Tür sind, dann ist es ja Usus, zumindest. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Zum Beispiel sehen Sie hier manchmal in Gostenhof, sehen Sie die mit dem Zylinder, die Handwerker, die auf der Balz sind, die ohne Geld sich durchfüttern mit Suppe. Das war früher, die haben gebalzt, sagt man bei uns.
Ja.
Die kommen dann und sagen, haben Sie vielleicht mal einen Euro? Ich bin auf der Balz. Haben Sie eine Telefonnummer für mich zum Beispiel? Und dann bekommen die Suppe zum Beispiel.
Ja, das gibt's heute nicht
mehr. Oder ein Bier.
Das gibt's heute nicht mehr.
Heutzutage nicht mehr so. Bekommen die PayPal. Gibt auch andere. Es gibt auch Vero. Oder es gibt auch
Klarna.
Ja, oder es gibt auch andere.
Oder Aldi.
Oder ja, Aldi Pay, genau. Und das ist ja, überall bekommt man eine Suppe. Was würden Sie zum Beispiel, wenn ich jetzt an Ihre Tür käme, es ist mitten in der Nacht. Ja,
machen wir das doch einfach mal kurz.
Moment.
Wer ist denn das schon wieder? Mensch, jetzt sitze ich hier ganz in Ruhe und schaue Traumschiff und, na gut,
Hallo, ich bin's.
Was wollen Sie denn jetzt schon wieder von mir? Wir haben doch gerade eine Sendung moderiert.
Ich bin's, Professor Eisenbart.
Ja.
Von Radio Z.
Ja, von Radio Z.
Ich habe eine eigene Sendung bei Radio Z.
Ja.
Ich wollte eigentlich zum Deutschlandfunk, aber die haben gesagt, das ist gerade schlecht. Wir melden uns, dann habe ich mich bei Radio Z.
Eisenbart, was wollen Sie denn von mir?
Und ja, ich habe schon über 100 Sendungen moderiert.
Herr Eisenbart,
mit Ihnen.
Ach so. Ich weiß das.
Ja.
Ja?
Ja. Und?
Also ich habe mir gerade hier, aber was wollen Sie denn?
Ach so, Sie haben doch mich angerufen. Nee, ach so, Entschuldigung, ich bin, ich bin furchtbar, ich habe mich schrecklich ausgesperrt leider. Herrlich habe ich mich ausgesperrt von zu Hause. Es war nämlich so, ich wollte die Zeitung holen und zack, fällt die Tür ins Schloss.
Ja, Potzblitz.
Heute Morgen ist es passiert.
Ja.
Und habe auf Sie gewartet, den ganzen Sonntag habe ich auf Sie gewartet. Bei mir vor der Tür.
Okay.
Habe ich mir irgendwann gedacht, ja, jetzt reicht's. Jetzt ist 23 Uhr, jetzt muss ich langsam mal in die Puschen.
Ja, okay.
Hinein.
Mhm.
Mal die Butter in die Fische hineinmachen.
Ja.
Und dann habe ich in mein Notizheft habe ich auch drin vergessen. Wusste ich nicht, wo sie wohnen. Und dann habe ich beim Nachbarn, ob er mir aufsperren kann, dann habe ich schnell das Notizheft geholt, habe gesehen, wo sie wohnen. Dann bin ich jetzt mit der Straßenbahn, mit der Nightliner, habe ich mich reingezwängt zu ihnen. Und bin zu ihnen gekommen. Ich mache es kurz.
Ja.
Können Sie mir kurz aushelfen? Ich habe Hunger. Das war eigentlich schon alles.
Ich habe hier noch so ein bisschen Toast. Wäre das was? Hier Toast mit Meloni? Bologna?
Nee, ich bin vegetarisch.
Dann
veganisch.
Toast ohne Bologna?
Ich bin veganisch. Ich hatte eher an was Warmes gedacht.
Ja, ich habe hier noch so ein, hinten im Regal, hinten bei dem Einzelhandels-Discounter gab es letztens asiatische Brühwürfel. Da habe ich noch einen von vor 5 Jahren.
Das klingt gut.
Ja, mache ich ihn gut. Gerne.
Danke.
Bitte. Hier, bitte, die Suppe.
Danke.
Schmeckt Ihnen die Suppe?
Schmeckt die lecker.
Ah,
danke.
Schön.
Danke.
Das
jetzt
freut mich
mir
aber.
Wieder besser. Kann ich bei Ihnen übernachten?
Ja.
Danke.
Okay,
Benzin.
Das war jetzt nur so ein Beispiel.
Geht der Vorhang
es
zu.
Ist, ja, genau. Also es ist ein...
Also.
Genau, ja. Also das freut uns doch. Vielleicht wollen wir kurz einen Text hören, damit wir wieder runterkommen von dieser verausgabenden Schauspielerei, die wir hier auf das
Im
Parkett...
Im Grunde sind wir Schauspieler.
Im Grunde. Wir sind ja. Eigentlich haben wir... Eigentlich haben wir das Zeug dazu.
Ja.
Belegt. Ja, so. Wir hören jetzt mal, würde ich sagen, den zweiten Dietz. Also Andreas Dietz, der ein Neuzugang, von dem wir gerade die Waldesrand-Einfalt gehört haben. Übrigens, natürlich, Sie haben es erkannt, das war ein Überhangmandat, ein sogenanntes, aus der letzten Sendung, das Thema Wald hatte.
Ein Enchantement.
Ein
Enchantement. Und dazu hören wir noch Benjamin Weising.
Ja, genau. Also zwei sehr schöne Texte. Es darf wieder Simon Metz auf die Bühne. Ein altes Gesicht mit dem, ja, das...
das ein altes Gesicht, Frau Meisendraht.
Ich bin 16. ich muss mich sowieso noch kurz fassen. Der Nachruf vorhin war sehr rührend. Bis eben dachte ich, dass Mese?
Nee.
Dass das nur so ein anatolisches Tapasgericht wäre. Gut, dann mit Dietz beginnen wir, richtig?
Sie, ja.
Nudeln fand er auf dem Teller. Möhrchen auch und grüne Schoten. Manches wurde aufgeboten. Langsam aß er und dann schneller. Mit dem Löffel angehoben, aufgeschöpft die Schweinebrocken, rausgefischt die Eierflocken und die Nudeln schwammen oben. Augen schauten mit viel Mühe, etwas trüb, sie sind vom Esser. Andere Augen schauten besser, nämlich glänzend aus der Brühe. Dann bei Wissinger. Warum bist du die Suppe in der Nacht? Wer hat dein schwarzes Wasser zum Leuchten gebracht? Ich bin die Gabel und du bist das Meer. Mein Kopf ist voll und mein Bauch ist leer. Du bist der Duft, du bist der Gerechte, Topf der Suppen, Nacht der Nächte. Plus Seeelefant, Dankeschön.
Dankeschön, Simon Metz. Andreas Dietz und Benjamin Weisinger in einer, würde man fast sagen, Melange, könnte man fast sagen.
Ja.
Ja. Genau.
Wollen Sie das sagen?
Ja, es war fast wie eine Melange, könnte man fast sagen.
Ich hätte eher gesagt ein Potpourri.
Ja, oder vielleicht sogar ein gehackt, ein Schlachtplatte vielleicht sogar.
Ja, Frau Meisendraht.
Ja.
War Goethe eigentlich Suppe?
Ach, jetzt, wo Sie fragen, muss ich da nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Also war Goethe Suppe?
War Goethe Suppe oder Kante? Kannte er Suppe oder kannte er jemanden, der Suppe kannte?
Also Schiller war ja verbürgterweise Suppe.
Na, ich habe über Goethe gesprochen.
Ach so, okay. Also,
ich habe jetzt speziell über Goethe gesprochen, nicht über Herder oder und auch nicht über Schiller, sondern über Goethe.
Ja, also mir fällt dazu ein, Walle, Walle, manche Strecke.
Ja.
Nicht wahr? Das
ja, zum Ding, Zwecke das zum Suppe fließe.
Ja, genau. Ja. Also das ist ja das Flüssige. Ich möchte da vielleicht das Ganze nochmal wieder zurück auf die philosophische Ebene bringen. Mit diesem Gedicht, dieses Zauberlehrlings. Ich war ein hochphilosophisches Gedicht. Was haben sich da schon...
Ballade bitte. Ballade.
Banane?
Ballade.
Ballade.
Ballade ist kein Gedicht, es ist eine Ballade.
Okay, na gut. Formal gesehen.
Ja.
Aber im Herzen ist es doch ein Gedicht.
Ja, also wir müssen die Gattungen schon trennen.
Ja, ist gut. Also gehen wir mal kurz nochmal zurück. Wir hatten das vorhin mit der Trockenheit und der Flüssigkeit.
Ja.
Das ist ja, wenn man es, sagen wir mal, ausdeutet und wenn wir wieder bei der Semiotik sind, nicht wahr, dann ist das Flüssige ja oft das Lebendige, nicht wahr, auch das weibliche Element, nicht wahr, Flüssigkeit, Wasser, ja. Nicht das uns alle umschließende, aus das wir alle kommen.
Ja.
Und das Trockene ist wiederum das... Ich habe mal, einen Autoren getroffen, der hatte das Buch Die Prozesse geschrieben. Ja. Goldhorn hieß der. Der hat mir sehr langen Vortrag, der war sehr begeistert von seinem Text. Und der hat mir sehr lang dann erzählt, warum er Flüssigkeit und Trockenheit setzt.
Ja, also, Mansplaining nennt man das auch, ne?
Im Prinzip hat schon. Er hat ein Roman über den aufkommenden oder so eine leicht in der Zukunft spielenden Roman geschrieben, in dem Dinge aufgearbeitet werden. Und für ihn war das Trockenlegen immer so ein ganz, ganz, ganz klares Symbol oder ein Zeichen für Faschismus.
Ja.
Und wenn die Suppe essen, dann ist das quasi aktiver Antifaschismus. Das hat er mir erzählt. Und ich glaube da dran. Und deswegen, Sie können sich bei Paul, das ist die Küchenkraft, können Sie sich jetzt oder auch später, können sich kochendes Wasser holen und können das, was Sie eh nicht gemacht haben, das trocken zu essen, weil es nämlich faschistisch ist, diese Nudelsuppe. Sie können sie es genießbar machen.
Ja, das ist ein bisschen wie mit diesen Urzeitkrebsen, oder? Weil die bekommen sie auch in so einem Tütchen geliefert und dann so ein Yps-Zelt bekommen sie dann und so ein Yps-Aquarium und da können sie alles dann reinfüllen und dann nehmen sie einfach Leitungswasser. Übrigens sehr gutes Leitungswasser in Nürnberg, sehr, sehr gutes.
Ja, sehr
wir
fein.
Trinken heute exklusiv, die hier sind, können sehen, wir trinken exklusiv nur Nürnberger Leitungswasser von den Wasserwerken. Das ist sehr, sehr gut da haben wir das ja wieder.
Goethe.
Okay. Danke, Sie haben mir meine Frage gut beantwortet. Ja. Wir wollten auch noch über Perpetual Stew reden.
Ja, stimmt, über die ewige Suppe.
Die ewige Suppe, wem ist das ein Begriff? Wer hat schon mal Perpetual Stew gegessen?
Ja, fällt nur so ein Sack Reis fällt da um.
Aha. Dr. Fuchs schon wieder. Können Sie mal kurz... Ja. Voll reingeritten worden, ne? Von der
erklären Frau. Sie das mal kurz und bitte auch knapp, weil wir haben nicht so viel Zeit für Quatsch.
Es war gar keine Suppe. Es war ein Gulasch.
Das Du ist auch eher Eintopf, ja.
In der WG, in Mediziner-WG meines Bruders, vor langer Zeit, die haben halt immer halt fast leer gegessen und den Rest drin gelassen und dann halt neu aufgefüllt. Und es ging... Also ich weiß, dass es 3 Jahre ging.
Das ist ja eine Kulturtechnik.
Das waren nur zukünftige Ärzte in dieser WG.
Ja.
Und ich glaube, die haben da was für die Klinik gelernt.
Und wie funktioniert das? Also, dass das nicht kippt oder so? Also,
du kochst einfach wieder auf alles.
Man kocht einfach wieder auf.
Einfach wieder aufkochen. Fleisch rein, Tomate rein, Wurst rein. Fleisch, habe ich schon gesagt,
und noch Fleisch. Sowas,
Speck und dann viel Soße, Suppe. Ja,
und das Fett.
Das Fett habe ich vergessen.
Das Fett, aber das Fett, das wird ja auch, das, ja.
Aber es hat sehr gut geschmeckt.
Aber ich glaube auch, dass das gut schmeckt, Dr. Fuchs. Aber Dankeschön für den wissenschaftlichen Vortrag. Vielen Dank. Also ich habe jetzt mehrere Fragen, die sich über die nächsten 1,5 Stunden nicht beantworten lassen, die diese Veranstaltung noch geht.
Ja.
Ungefähr. Aber also bei allen Sachen gehe ich mit. Also der Grund von dieser ewigen Suppe ist, durch das immer wieder Aufkochen werden etwaige Bakterien abgetötet.
Ja, im Idealfall kochen sie das konstant. Die Toxine entstehen ja nicht nur durch die Keime selber, sondern durch deren Hinterlassenschaften.
Ja.
Und wenn die erstmal in ihre Suppe rein haben,
ja,
dann nützt Aufkochen ja auch nichts mehr. Also ja, sie müssten es eigentlich konstant am Kochen behalten.
Also Botulinum.
Das hätten die Mediziner aber auch wirklich wissen können.
Ja, das wussten die, weil die sind ja alle sehr alt, 40 Jahre alt geworden. Bis zu mehrere Jahre alt geworden, oder? Stimmt das?
Ja, teilweise leben sie noch.
Teilweise. Unglaublich, Frau Meisendrath.
Aber jetzt hören wir erst noch einen Text. Und zwar haben wir einen Text dabei, der ist vorproduziert.
Ja.
Normalerweise im Radio, wenn wir im Radio unterwegs sind und nicht gerade in irgendwelchen Szenevierteln, in irgendwelchen Kettern,
Loch
im Gostner Hoftheater Loch sitzen, dann gibt auch Führungen. Früher wurde hier viel gefoltert. Dann haben wir auch.
Manchmal heute noch, manchmal, sagen manche Leute, die schon gegangen sind in der Pause.
Ja, also wir haben einen vorproduzierten Beitrag und das ist ein kleiner Vorgeschmack. Hint, hint. Hahaha, Vorgeschmack. Wie das so ist, wenn Sie unsere Radiosendung hören, dann haben wir nämlich nicht die Leute auf der Bühne, weil es gibt keine Bühne, wir sind ja im Radio. Seien Sie nicht lächerlich. So, und jetzt Mats ab.
Ein Rezept für das Leben. So anstrengend es war, dies auch herzustellen, wird es doch leider ganz schnell verspeist. Wer es aß, konnte nicht so recht sagen, was dies war. Der Geschmack kam erst später, doch ab da gab es kein Leben mehr. Alle schon weggegessen und das Rezept war vergessen. Derjenige, der dies zubereitete, kam aus der Zukunft und verschwand darin wieder als neue Gegenwart in ein für sich mögendes Leben.
Andreas Brucker. Ups, Entschuldigung.
Vielen Dank für diesen Beitrag, ja.
Genau. Wir haben noch so viel Texte, sollen wir gleich noch einen hören? Ich hätte, glaube ich, ich würde sagen, wir machen gleich den Straßenfeger,
ja.
Den Blockbuster.
Ja.
Der bastet den Block.
Der bastet den, ja. Der ist wieder mit Ton,
und
ne?
Und der ist mit Ton, deswegen, dann haben Sie nämlich gleich Ihr Handy, können Sie gleich, der Text kommt aus Österreich, aus den Tiefen der Alpen, aus Innsbruck. Wollen Sie vielleicht dieses Mikrofon hier nehmen, Herr Metz?
Ausnahmsweise.
Genau. Aus den Alpen, aus Nordtirol, nee, das heißt gar nichts, das heißt nur Tirol. Wie unfair ist denn das? Genau. Und da hat sich Katrin Rauch, eine verdiente Poetry Slammerin, für uns ins Zeug gelegt und sowohl einen Soundtrack kreiert für einen Text, als auch den Text. Und wir haben dann gesagt, naja, gut, wenn Soundtrack und Text ist, dann brauchen wir zwei Sprecher. Und deswegen jetzt hier Katrin Rauch mit dem, jetzt habe ich es vorhin, können Sie es nochmal sagen, wie es korrekt ist? Sie können ja Spanisch.
ja, stimmt. Der Text ist Spanisch und heißt Ville Abandonate. Ist klassisches Spanisch, ne? Hochspanisch. Galizisch.
Wir sind in einer dicken, dunklen Suppe aus Wasser, Seife und mäßigen Schmerzen eingelegt. Sie hat exakt unsere Körpertemperatur. Wir spüren nicht, wie sie alle unsere Zwischenräume ausfüllt, wie sie jedes einzelne Haar umschließt, zum Beispiel. Wie schon immer kommen uns unsere Haare in diesem Schwebezustand vor wie Seetang, ohne dass wir wüssten, wie Seetang wirklich aussieht. Wir haben Seetang nie in echt gesehen. Yet here we are, floating in a soup of soap and seaweed. Wir haben uns eingelegt in Wasser, Seife und mäßige Schmerzen, nachdem uns von innen her gegen die Hypodermis gepresst wurde, gegen das subkutane Fettgewebe, dass wir doch loswerden sollten, seit wir 11 sind, und das uns auch diesmal wieder vor dem Aufplatzen bewahrt hat. Gemeinsam mit dem Viszeralen hätten wir es doch schon längst los sein sollen. Jede Form von Ausmaß, das wir einnehmen, hätten wir loswerden sollen in Wahrheit. Nichts ist wichtiger, als weniger zu werden. Yet, here we are. Bright as ever, so viel Suppe verdrängend wie nur irgend wesensmöglich.
Wir wollten verschwinden, zu etwas gemacht, das sich auflösen will, wollten wir verschwinden. Mit dem Hintergrund verschmelzen wie eine in Tapete gehüllte Tür und als solche uns gegenseitig einen unbemerkten Abgang ermöglichen. Wir wollten eine Tapetentür sein. Aber keine solche mit einer auf Camp-Liker-Höhe angebrachten Türschnalle durch die größtenteils unangenehme Männer treten. Im Fernsehen haben wir das gesehen und das wollen wir nicht sein. Wir wollen eine Tapetentür in einem verfallenen Landsitz irgendwo in Italien sein, in einer Villa, einem Tesoro Abandonato. Donato.
Wir wollten kaputt und verwüstet sein, abgeschält und zerfleddert, verkohlt und schimmelig, wurmzerfressene Klaviertasten, Stühle, die nun Schaukelpferde sind, abgeplatzter Putz, Artefakte, die kein lebender Mensch vermisst. Wir wollen seit 200 Jahren tote Menschen sein, gezeichnet in goldenen Rahmen, über die von uns oder unseren Ebenen zurückgelassenen Gegenstände wachend. Pokale, Bücher, Schreibmaschinen. Ich frage mich nicht, wer diese Menschen waren. Ich sammle nur Material.
Und dann kommt einer und fotografiert dich und stellt dich, verlassenen Schatz, ins Internet. Mit Hashtags, denn du bist abandoned, deserted, discarded for the whole world to see. Precious junk for grime lords and decay lovers. Manchmal bist du für den Algo sogar paranormal und musst menschenunmögliche Kraft aufwenden, um dich und die in deinen verfallenden Mauern eingeschriebene Hospitalität nicht zu vergessen. Nicht als Gespenst aus den verrottenden Bettlaken zu springen, samt der Axt, die du unter der Matratze versteckst, und auf alles loszugehen, was die Blindenspiegel nicht mehr zu vervielfältigen imstande sind. Der hält seine Kamera auf dich und dreht später digital die Sättigung hoch. Dabei wollten wir doch blass und bleich werden.
Dann hast du wieder alles. Deine Content-Werdung, deine Aus- und Darstellung, das clickbaity Thumbnail auf deiner Stirn, die Captions und Hashtags, die dir eine Fratze aufmalen, zum Stattfinden gezwungen, zum sich verhalten, zum eine Meinung haben, bestenfalls gefestigt, festgefahren, zumindest eindeutig. Nachdenken müssen und nachdenken hassen, crash out gehen daran, dass sich deine zerebrale Matschpampe mit etwas anderem beschäftigen muss als mit Input. Du musst Output produzieren, schreiben. Du musst Du-Texte schreiben und dabei hassen, die an ein Du gerichtet sind, das eigentlich Ich ist, das eigentlich eine Allgemeingültigkeit ausdrücken soll. Also auch diesen Text. Du musst deinen Text hassen. Natürlich hast du deinen Text. Hast du überhaupt geschrieben, wenn du deinen Text nicht hast? Und diese Risse überall. Natürlich immer diese Risse. Ich hasse Risse. Sie sind genauso überstrapaziert wie ich.
Wir wollten doch einfach nur in Ruhe existieren gelassen werden. Auf unserem kaputten, ausladenden Treppenaufgang ganz unten verweilen und heulen, bis wir aufhören zu atmen. Abblättern wollten wir, zerfallen und uns auflösen. Zu einer Suppe in Wantablack mit einer freistehenden Badewanne am Ende des Ganges, um später im Garten unter die Zypressen geleert zu werden.
Stattdessen stellt uns so ein Typ auf diese Höllenplattform und 50.000 FollowerInnen konsumieren uns in ihre zerebrale Matschpampe hinein, um nicht darüber nachdenken zu müssen, dass auch sie Tesori Abandonati sind, die zur Auflösung in Content freigegeben wurden.
Ich frage mich, warum hier alles in Trümmern und Chaos liegt. Als hätte jemand das Haus geschüttelt, wenn die Leute doch einfach gegangen sind. Und ich frage mich, ob, wer auch immer da gegangen ist, dabei auch die schwarzen Flecken hinterlassen hat.
Man hat uns zu etwas gemacht, das sich auflösen soll, und uns dann vor den Vorhang gezerrt. Unsere Gruft ausgehoben und uns Namen gegeben, die wir dann geändert haben. Wir haben unsere Muskeln, Sehnen und Gelenke aufgetrennt und sie so zusammengenäht, dass sie sich beim ersten Waschen nicht direkt wieder verziehen. So können wir jetzt in Seifenwasser liegen und es verdrängen. Vielleicht dabei sogar das letzte Crash-Out verdauen. Die liegen immer so schwer auf dem Magen. Unsere Haut hängen wir zum Trocknen auf.
Ich habe eigentlich wirklich keinen Bock, mich mit meiner Demontage zu beschäftigen, damit wer und was mich wann in Schutt und Asche legt. Ich will mich nicht mit den verhassten Rissen befassen müssen, damit sie erst zu verstecken, um sie irgendwann zu kleben. Ich will dauernd ausrasten, weil ich nicht länger ausrasten müssen will. Ich will nicht aus Ausrasten müssen bestehen müssen. Ich will mehr sein als das, was mir passiert.
Danke nach Innsbruck und danke an euch beiden.
Vielen Dank.
Ja. Ja, das war jetzt der Straßenfeger. Ich glaube, das hat es ganz gut getroffen.
Ja. Sind aber noch alle da.
Ja.
Vom Meisendraht. Das ist doch sehr, sehr schön. Wir haben auch noch ein Gewinnspiel. Nee, stimmt gar nicht.
Wir haben kein Gewinnspiel. Nein. Wir hatten noch nie ein Gewinnspiel.
Wir hatten wirklich noch nie ein Gewinnspiel. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber... Ja, warum eigentlich nicht, Frau Meisendraht?
Kennen Sie das Konzept? Das hat vielleicht was mit Suppe zu tun. Das sagt man im Englischen, im Angelsächsischen.
Ja.
Spaghetti gegen die Wand werfen und schauen, was hält, ja. Was an der Wand klebt. Das haben
Ach
Sie
so, ja.
probiert mit dem Gewinnspiel.
Ja, hätte ja sein können, dass Sie was vorbereitet haben.
Ja,
und dass Sie jetzt hier so ein Glücksrad zum Beispiel auf die Bühne bringen. Auf dieses Stichwort hin.
Ich sag mal so, wenn sie uns bei Deutschlandfunk Kultur genommen hätten, dann hätte ich jetzt vielleicht ein Gewinnspiel. Aber so muss ich halt auch noch irgendwie meine Brötchen verdienen und habe keine Zeit, mir Gewinnspiele auszudenken. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was.
Sie sind ja auch dafür bekannt, dass Sie in England gelernt haben.
Yes, I did.
Ich würde jetzt normalerweise, also Frau Meisendraht, es wissen nicht viele, aber die meisten würde ich sagen, die hat ihre Jugend im englischen Radio verbracht, hat da gelernt. Ich komme eher aus der akademischen Laufbahn. Ich habe ja, bin emeritiert von, ich war Student und davon bin ich emeritiert. Ich habe nicht zu Ende studiert, sondern bin direkt Emeritus geworden und Frau Meisendraht ist die Radio-Koryphäe von uns beiden und sie haben in England gelernt, beim BBC, glaube ich.
Yes, bei Peter Faulkner, der ein ganz, ganz wichtiger Verkehrsansager gewesen ist und quasi das Medium auf neue Höhen getrieben hat und auch jetzt leider schon verstorben ist, selig. Quasi Peter Faulkner.
Aber von ihm haben Sie quasi alles gelernt, was Sie heute können.
Ja, ich kann es immer noch.
Sie können es immer noch.
Yes.
Möchten Sie gerne mit mir zusammen, also natürlich normalerweise sprechen wir da über Verkehr, Verkehrsmeldungen im Nürnberger Raum, dann gebe ich Ihnen irgendeine Verkehrsmeldung und Sie übersetzen simultan, das ist wirklich phänomenal. Frau Meisendraht ist da wirklich unglaublich, so gut wie keine andere.
Ja.
Bei Radio Z. Aber heute möchte ich gerne mit Ihnen ein Suppenrezept kochen.
Aber soll ich es im Stile einer Verkehrsansage machen?
Das fände ich sehr schön.
Okay. Also dann normalerweise, das kann man jetzt vielleicht, ist auch ganz lehrreich für Sie, falls Sie mal eine Verkehrsansage machen müssen. Normalerweise gibt es immer einen sogenannten Jingle.
Ja.
Kennen Sie das inzwischen auch im Internet? Da gibt es so Menschen, die erklären dann, wie Popmusik funktioniert mit so einem Gerät.
Ja.
Ich war zu einer Schatulle.
Die dann sagen, es gibt einen Akkord.
Ja, genau.
Und dann sagen die, wow.
Wow.
Und da abonniere ich rein. Ich mache das Plus weg.
Genau, und Sie müssen nicht mal abonnieren, Sie können einfach zuhören. Das ist manchmal ganz angenehm.
Also Sie machen jetzt eine Senderkennung.
Ich mache jetzt eine Kennung, eine sogenannte Station-ID, nicht wahr? Sie kennen das noch von früher. Genau. Und das klingt dann ungefähr so. Die ist ein bisschen lang, aber manchmal dauern die halt auch ein bisschen. Okay.
Achtung, Achtung.
Attention.
Man nehme für die Suppe
you take for the soup,
Portulak.
Portugal.
Zwiebeln.
Zwiebels.
Karotten.
Carrots.
Natürlich and
of
Celery.
Of course. There's always a celery. Entschuldigung.
alles all schnell, everything scharf in Butterschmalz anbraten.
It's hot in the butter.
And then you mit der Pfanne
with the pan
auf den Es ist nicht lustig.
It is not funny.
Sie müssen you quasi have schnell to, vorgehen.
Very, very fast.
Weil
you have to be extremely fast.
Das Huhn you ist have noch to auf, run auf freien like Fuß would, it's on, auf der Fürther on, Straße.
It's on the Fürther
Street. Das Huhn biegt auf
the hen is turning right.
Auf den Frankenschnellweg biegt das Huhn ein und ist auf dem Weg quasi direkt auf die Autobahn. Aufzufahren. Auf der falschen
Seite.
Deswegen müssen Sie
because of that you have to
die Pfanne sehr heiß, glühend heiß machen. Es muss eine gusseiserne Pfanne
hot.
Sein.
It has to be glowing, steaming, piping hot.
Und dann letztendlich alles mit Kartoffelstärke abbinden. Danke.
Thank you. Radio Z. Jetzt mit KI-Unterstützung.
Warum eigentlich nicht? So, danke schön. Das war eine danke, tolle Leistung. Danke.
Ja.
Ich weiß,
ich kann es immer noch.
Sie können es immer noch. Ich wollte es gerade sagen, Sie können es immer noch. Jetzt kommt ein Mann, der es auch immer noch kann. Der auch schon, ich würde auch sagen, fast seit der ersten Sendung dabei ist, der uns auch herrlich unterstützt immer und der auch den Abend hier, würde ich mal sagen, eingefädelt hat. Wir freuen uns, dass er da ist und dass er auch schon einmal was gesagt hat. Wir hören jetzt Dr. Theobald Fuchs mit einer Abhandlung über Suppe.
Ja.
Herzlichen. Ja, Suppe. Mir ist vorhin übrigens, ich glaube, du hast es erzählt.
Sind wir noch beim Sie?
Entschuldigung, Sie haben das erzählt. Sie, ne? Den Henkelmann, ne? Ist mir ein Witz eingefallen, ja. Den mein Vater vor 50 Jahren gemacht hat.
Ja.
Mit dem, was schwingt sich von Ast zu Ast und klappert? Es ist Tarzan und sein Henkelmann.
Das ist sehr
der
gut.
Der ist 50 Jahre alt, der Witz.
Ja. Ich dachte fast, der wäre von Cicero gewesen.
Ich habe 50 Jahre nicht mehr dran gedacht. Also ich bin schon zufrieden mit dem Abend.
Aber gut, ne? Der Heiermann.
Mir reicht's schon.
Ja.
Ursuppen. Ich mache auch was mit der Ursuppe.
Ja, Sie müssen uns da noch was, Sie müssen dann bleiben nach dem Applaus.
Okay, ja. Gut, mach ich. Es ist ja, ich mache ja erstmal ein bisschen seichte Unterhaltung. Ursuppenverkostung. Als der Forschungsantrag bewilligt worden war, suchte die Institutsleitung nach einer geeigneten Person, die das Projekt durchführen sollte. Die Wahl fiel auf mich. Ich dachte ja, dass man mich ausgesucht hatte, weil ich so schlau sei, weil ich den Ruf eines erfahrenen und geschickten Wissenschaftlers hätte oder einfach wegen meiner wirklich sehr schönen Wimpern. Aber nein, ich bekam den Auftrag, weil ich als einziger am Lehrstuhl Gummistiefel besitze. Ende Juli fuhr ich also los und machte mich auf die Suche nach der Ursuppe. Nach jener schleimigen, stinkenden, brodelwarmen und mit organischen Molekülen gesättigten Brühe, aus der einer Hypothese nach alles Leben an sich entstanden ist. Danach sollte ich suchen, und zwar auf dem Wacken-Festival. Der Regionalzug, den ich genommen hatte, um Geld zu sparen, kreuzte zickzack durch Norddeutschland. Der Lokführer hatte versehentlich die Landkarte verkehrt herumgehalten, sodass wir eine höllische Verspätung hatten. Die Sonne brannte vom Himmel, die Klimaanlage gehörte zur Gen Z und machte gerade ein Sabbatical. Doch zum Glück konnte man in den historischen Waggons noch die Fenster öffnen. Ich saß also in einer milden Brise und hatte die Füße auf den Sitz gegenübergelegt. Außer mir saß nur noch eine alte Dame im Großraumwagen, und zwar direkt nebendran. »Sie sollen die Füße nicht auf den Sitz legen«, ermahnte sie mich.
Nun ja, das wusste ich natürlich, aber irgendwie war in der Hitze mein Verstand angeschmolzen und ich spürte in mir einen rebellischen Instinkt erwachen, der mich quasi gegen meinen eigenen Willen dazu zwang, auf nichts und niemanden zu hören und mich an keine Regeln zu halten. Die beste Attitüde für ein krachspießiges Heavy-Metal-Festival übrigens. Kümmern Sie sich bitte um Ihre eigenen Angelegenheiten, giftete ich zurück. Na, Sie werden schon sehen, orakelte die Dame. Und als hätte sie es bestellt, schoss eine Möwe zum Fenster herein, riss mir mit dem Schnabel einen weißen Leinenslipper vom Fuß und war schon wieder draußen. Sehen Sie, die Biester haben gelernt, erbeutete Luxusaccessoires gegen Pommes und Eistüten zu verticken. Wussten Sie nicht, was? Na, fabelhaft, dachte ich, und ich habe kein zweites Paar Sommerschuhe eingepackt. Wenig später stand ich also in kniehohen schwarzen Gummistiefeln am schattenlosen Bahnsteig und blinzelte im grellen Licht, um den Shuttlebus zu finden. Das Festivalgelände war trocken wie eine chilenische Salzwüste. Zelte, Bierstände, Wohnmobile, Metal-Typen und Campingmöbel lagen herum wie ein Haufen europäischer Giftmüll, der hier illegal entsorgt wurde. Anstelle bis zur Hüfte im Schlamm zu versinken, waschelte ich also in den zwei Nummern zu großen Wattpuschen über festgebackene Agrarödnis und entwickelte dabei allmählich großen Hunger. Zufällig sah ich in der Nähe eine Imbissbude und stolperte gleich dorthin. Einmal drei, bitte, stammelte ich komplett auf Autopilot, wie immer, wenn mein fränkischer Körper dringend eine Tankfüllung Bratwurstbrötchen brauchte. Haben wir nicht, gibt immer nur eine. Wie? Warum? Was haben Sie denn stattdessen? Auf der Tafel steht alles geschrieben. Vogel, Hochzeit, Leber, Wurst, Brot, Bohne, Brenn. Ich sah auf, beschattete meine Augen mit beiden Händen und erkannte, was da vor mir auf dem knochentrockenen Boden stand. Ein Soup-Truck. Nun gut. Also ein Pott, einmal alles mit jedem und Koriander. Die Suppe schmeckte prima, aber sie war scharf und heiß. Mir brach der Schweiß aus allen Poren und als die freundliche Frau fragte, ob es noch ein Kaffee sein dürfe, tauchte ich fluchtartig hinter dem dichten Wall aus Bierdosen, der die wogende Menschenmenge umgab, unter. Über das Gelände wanderten merkwürdig träge Staubwirbel wie bekiffte Wirbelstürme. Zu allem Überfluss hatte ich, damit ich unter all den schwarz beklufteten Langhaarigen nicht allzu sehr auffiel, eine lange schwarze Lederkutte gewählt, um darunter meinen weißen Laborkittel zu verstecken. Aber zumindest mein Magenknurren übertönte jetzt nicht mehr die dröhnende Musik von einer der Schwermetallbühnen. Als ich weiter schlurfte, bemerkte ich ein seltsames Geräusch. Eine Art Schmatzen oder Saugen. Wie ein Geräusch, wenn man einen Eiskaffee mit Sahne mit dem Strohhalm fast zu Ende geschlürft hat, und nur die allerletzte Pfütze am Boden des Glases vergeblich Widerstand leistet. Ich blieb stehen und sah mich um. Nichts. Als ich aufs Geratewohl in die Richtung losging, wo ich das Geräusch vermutet hatte, begann es von neuem. Es schien von allen Seiten zugleich zu kommen und war immer genau dort am lautesten, wo ich gerade hinging. Naja, das war natürlich auch kein Wunder, denn nach etlichen Stunden auf diesem verwüsteten Gelände hatte sich tatsächlich eine Ursuppe gebildet, und zwar in meinen Gummistiefeln. Wie in einer antiken Parabel hatte ich mein Ziel erreicht, ohne zu wissen, wie nahe ich ihm die ganze Zeit gewesen war. Klingt paradox, aber wissenschaftliche Magie pur. Und wie ich mich so unter den Konzertbesuchern umsah, irgendwie hätte man da gleich drauf kommen können, dass alles höhere Leben vom Saft in einem Paar überhitzter Gummistiefel abstammt. Die einfachste Erklärung ist eben wie immer die beste.
Bravo!
Vielen Dank. Vielen Dank. Du wirst mich noch was fragen.
Ja, ich wollte nur wissen, ob das physikalisch, ob sie da quasi aus eigener Erfahrung den Text geschrieben haben oder ob das, ist das wissenschaftlich wirklich, also mit der Ursuppe. Weil, also, als wir das Thema gewählt haben, da habe ich mir gedacht, da muss ich sie mal fragen, ob das mit der Ursuppe.
Das ist ein Teil von meinen Kindheitserinnerungen.
Ja. Ist das mit der Ursuppe? Haben Sie das wirklich wissenschaftlich?
Haben Sie das erlebt?
Haben Sie das gemacht?
Oder haben Sie es errechnet?
Ich komme ja aus einer Suppe, die vor der Ursuppe war.
Ja.
Also Ur. Also rein fachlich komme ich aus der Elementarteilchensuppe.
Ja.
Mhm. Also, und die ist ja noch davor gewesen, vor dem Millikan.
Ja, und, aber war das jetzt suppenartig? So wie's?
Also die Leute, die dabei waren, sagen ja. ich persönlich war dann noch nicht fertig ausgebildet.
Ja.
Das heißt, ich durfte noch nicht, ich hatte noch nicht alle, weißt schon, diese Zeugnisse
alle und den,
das Zertifikat, dass ja. du da rein darfst ja. und der Sicherheitsbeauftragte, die Informationssicherheitsschulung.
Aber die haben Sie jetzt haben Sie die.
Jetzt habe ich die, ja, aber wir haben gerade kein Geld für neue Experimente.
Aber Sie könnten jetzt mit der Befugnis.
Jetzt darf ich auch mit der Ursuppe experimentieren. Ich ja. habe auch schon der Frau Bär
ja.
in Berlin einen Brief geschrieben.
Ja.
Und habe gesagt, dass Nachnamen mit Tieren sehr ja. gut zusammenarbeiten
also können. Also Bärtierchen?
Bär, Fuchs und Bär, ja. dachte ich.
Ja.
Super Kombi. Ja. Dass wir zusammen doch irgendwie jetzt dann ein neues Forschungsprogramm aufsetzen, also die
ja.
Hightech-Sub-Agenda 2026
ja.
für die BRD.
Ja, sehr gut.
Präsentiert also, von Radio Z.
Man sieht, in der Physik geht es halt auch einfach weiter, das Leben.
Immer. Von früh bis spät.
Vielen Dank.
Vielen Dank,
Theobald Vogelsen. Dankeschön.
Ja. Bitteschön. Ja, Herr Eisenbart, wir kommen zum Ende der Sendung. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, kurz die hausmeisterlichen Aufgaben, die wir immer so haben. Sie können sämtliche Texte von dieser Sendung
nachhören.
Normalerweise direkt nach Ausstrahlung der Sendung bei Radio Z. Also jetzt. Jetzt, weil der 28.05. ist, um 18 Uhr, da sind jetzt alle Texte online. Sie können alle nochmal nachlesen, ja. nachhören. Und der Podcast ist auch
gut.
noch nicht da.
Ja.
Den liefern wir nach, aber unter eisenbartmeißendraht.de können Sie das alles sich angucken, können auch
alte Folgen hören zum Beispiel, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt noch nicht genug, Sie wollen noch die Folge über den Peter Stromer im Wald oder vielleicht.
Oder über Haare.
Haare, Säugetiere die, hatten wir schon.
Säugetiere.
Sammeln.
Oder die Sendung über Gruseln.
Ja, Gruseln.
Oder die Sendung über die wir das letzte Mal aufgenommen haben im Ding.
Ja, eben Wald.
Die können Sie auch nachhören, ja. zum Beispiel. Wenn Sie Blut geleckt haben und gerne selber was schreiben möchten, die Themen für die nächsten, sagen wir mal, 4 bis 2 Monate haben wir immer auf der Homepage ausgelobt. Da können Sie gerne, wenn Sie Lust haben, gerne selber mal die Feder schwingen oder Ihre unendlichen Affen bemühen, einen Text zu schreiben über Hamlet. Und unter eisenbadmeißendraht@gmx.de.
Was denn das nächste Thema?
Farben.
Ja, da werden wir wahrscheinlich nicht über Goethe sprechen.
Wahrscheinlich gar nicht.
Nein.
Goethe hatte mit Farben gar nichts am Hut. Überhaupt nichts.
Das hat ihn nicht interessiert, der hat geschrieben. Das
Farbenlehre oder so.
Das wäre albern gewesen, wenn der sich mit Farben auseinandergesetzt
hätte. Er hat nicht einmal geschrieben, dass er sich dafür gar nicht interessiert. So wenig hat ihn das interessiert, Farbenlehre.
Ja.
Da müssen Sie auf jeden Fall, müssen Sie selber zur Feder greifen, wenn Sie da einen Text darüber hören wollen,
ja.
über das Thema Farben. Und dann haben wir noch einige andere Themen, die es auch gibt.
Ja.
Nerven Sie mich jetzt nicht. Sie können die Sendung eine Woche lang nachhören. Jetzt kommt die Strafzeit.
Ja, also jetzt nicht, sondern am 28. Also
ja, jetzt mhm. im Anschluss. Hier kommt schon der Mörtel zur Tür rein. Ja. Hallo Mörtel.
Hallo.
Ja, hast du wieder viele Briefe?
Ja,
und
viele
E-Mails.
Briefe aus dem Knast habe ich dabei.
Und was spielst du heute wieder für schöne Lieder? Von Contra K?
Ja, Contra K.
Ist Contra K dabei?
Ja, Kollege.
Kollege?
Ja.
Okay, ich freue mich drauf. Danke, Mörtel.
Bitte. Ich setze mich jetzt hier mal her, ne?
Guck mal, Mörtel, wie viele Menschen gekommen sind, um heute die Strafzeit anzugucken.
Was machen die denn bei Radio Z im Studio? Da haben wir ja nichts zu suchen. Meine schöne Technik geht kaputt. Wenn die hier die Bierpisse da über das Mischpult kippen, dann geht alles kaputt.
So, ungefähr so müssen Sie sich das vorstellen, wenn wir aus der Sendung gehen. Ich wollte immer noch kurz sagen, wenn wir gerade beim Heavy Metal waren, nicht Ursuppe ja. und Heavy Metal. Ich bin ja vom Fach.
Ja, ich weiß, leider sind
und
Sie.
Und mir ist gerade gekommen, ja. als Herr Theobald Fuchs von dem Metal, der Ursuppe Metal gesprochen hat, Black Metal.
Wollen Sie das sagen nach dem einen Text, damit wir mit dem anderen Text schließen können?
Ja, okay, gut. Also dann schließen
also
wir
dann hören wir jetzt Knieps.
Ja.
Es ist nur noch Suppe da.
Ja, und dann kommt danach
sogar noch. Wir sehen nochmal Marco Hendrich, ja. Wir freuen uns und dann, dann können Sie Ihre Metal-Geschichte erzählen, ja, und dann sagen wir Tschüss.
Der Brückentag hatte das Büro in eine eigentümliche Zwischenwelt verwandelt, in der weder gearbeitet noch wirklich freigemacht wurde, sondern einige wenige Aufrechte ihre Anwesenheit durch geöffnete Tabellen und demonstrativ langsames Tippen rechtfertigten, während die Infrastruktur des Unternehmens bereits vollständig vor dem freien Vortag kapituliert hatte. Als Marco sich gegen 12:30 mit jener kultivierten Gelassenheit, die er sich über Jahre aus Espresso, Hemden ohne sichtbare Marken und bewusstem Abstand zu allem entwickelt hatte, was nach einem Snack klang, zur Kantine ging, erwartete ihn ein Schild, dessen Tonfall beleidigend freundlich darauf hinwies, dass wegen des Brückentags geschlossen sei. Die zweite Kantine in einem anderen Unternehmen war ebenfalls geschlossen. Die kleine Salatbar im Nebengebäude verriegelt und selbst der Kühlschrank mit den überteuerten Wraps stand leer da, wie eine Installation über den Niedergang Europas. Er blieb einen Moment stehen und empfand nicht nur Hunger, es war eine tiefe Kränkung, denn Hunger war etwas Körperliches und damit Schnödes für jeden, während Kränkung kultivierter wirkte und insgesamt besser zu ihm passte. Mit kontrollierter Würde ging er in die Büroküche, in der Hoffnung auf eine vergessene Packung Haferkekse oder wenigstens einen Apfel mit glaubwürdigem Herkunftssiegel. Und dort sah er sie. Hinten links neben dem Wasserkocher stand eine einzelne Dose chinesischer Instant-Nudelsuppe. Sie hatte keine Marke, die ihm etwas sagte, keine Bilder, die Vertrauen erzeugten, sondern lediglich eine sehr glücklich gezeichnete Garnele und ungefähr 27 Zeilen Zutatenliste in Schriftgrößen, die normalerweise nur auf Mikrochips oder Beipackzetteln für Nebenwirkungen verwendet wurden. Er betrachtete die Dose mit jener Mischung aus Überlegenheit und Faszination, mit der Menschen auf Reality-TV oder Spielautomaten schauen, und dachte sofort, das würde ich niemals essen. Dann aber schlich ein Gedanke durch den Frontallappen. Hypothetisch gesehen wäre es interessant zu wissen, wie Menschen das zubereiten und wie das funktioniert. Dann stellte er den Wasserkocher an. Während das Wasser erhitzte, lauschte er in den Flur, obwohl kaum jemand da war, und stellte sich mit wachsendem Unbehagen vor, wie plötzlich ein Kollege hereinkommen und ihn dabei beobachten könnte, wie er kochendes Wasser in eine anonyme Nudeldose gießt, als hätte er unterwegs seine gesamte, über Jahre aufgebaute und gepflegte Persönlichkeit verloren. Dabei beschäftigte ihn nicht einmal der Gedanke, dass die Suppe jemand anderem gehören könnte. Denn Diebstahl ließ sich erklären, Hunger ebenfalls, aber freiwilliger Konsum einer solchen Suppe hätte einen Makel seines Charakters offenbart, von dem er nichts wusste, ob er ihn sich selbst verzeihen könnte. Deshalb vermied er es auch konsequent, die Zutatenliste zu lesen, weil jeder Blick darauf entweder seine Entscheidung zerstören oder noch schlimmer sie legitimieren könnte. Als die vorgeschriebenen Minuten vergangen waren, trug er den dampfenden Becher mit einer Haltung zurück an den Arbeitsplatz, die möglichst nach chemisches Experiment aussehen sollte und keinesfalls nach einem seinem Mittagessen. Er setzte sich, rührte vorsichtig um und betrachtete das Ergebnis kritisch. Aber es roch überraschend gut. Nicht gut im Sinne von gut, sagte er sich sofort. Gut im Sinne von intensiv, direkt, unanständig, wie schwülstige Popmusik oder kalorienbombardierte Hotelbuffets. Er traute sich, fühlte sich wie Neil Armstrong vor der Mondlandung, tauchte ein und nahm den ersten Löffel. Sofort passierte etwas Schreckliches. Die Suppe schmeckte hervorragend. Nicht objektiv hervorragend, nicht Michelin-Stern hervorragend. Sie war auf eine Weise hervorragend, die seine gesamte Selbstwahrnehmung beleidigte, weil sie warm, salzig, scharf, künstlich und dennoch vollkommen zufriedenstellend war. Mit jedem weiteren Löffel wurde sein Schuldgefühl größer, weil er nicht nur etwas aß, das er in seinen Grundfesten verachtete, er genoss die Suppe wie ein Mensch ohne jede kulturelle Verteidigungslinie. Als der Becher leer war, schob er ihn diskret tief in den Müll und hob dafür sogar alten Inhalt mit einem Taschentuch an, wischte den Schreibtisch ab und schwor sich mit ernster Entschlossenheit, dass dies ein einmaliger Ausrutscher gewesen sei. Geboren aus Umständen einer akuten, nicht kontrollierbaren Schwäche und natürlich den geschlossenen Kantinen. Doch als er später den Rechner herunterfuhr und an den Einkauf für den Abend und das kommende Wochenende dachte, erschien irgendwo in seinem Inneren bereits eine kleine leise Stimme, die sich fragte, in welchem Regal im Supermarkt seines Vertrauens solche Suppen normalerweise standen. Erbärmlich, auf ganzer Linie.
Christian Knieps. Und ja, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Lesen.
Vielen Dank fürs Lesen, sehr schön.
Vielen Dank.
Wir rasen mit Lichtgeschwindigkeit.
Ja.
Naja gut, das ist ja nicht möglich. Ich hab schon hier gehört, natürlich nur mit annähernd Lichtgeschwindigkeit.
Da wird schon geboot.
Ja, rasen wir aufs Ende zu. Wir haben noch einen letzten Text. Ich wollte ganz kurz noch mit dem Metal, das hat mich schon fasziniert. Ne? Ich mache das, Sie wissen ja, ich bin ja Mitglied der Band The Bloody Waschlappen of Death.
Ja, weiß ich. Zu meinem großen Leid habe ich schon mehrere MP3-Demos zugeschickt bekommen, unbeschriftet. Ich dachte, sie hätten mir irgendwelche Memos geschickt, die ich durcharbeiten soll. Und dann sind mir die Ohren beidseitig rausgeflogen.
Genau. Und eigentlich mit diesem, also wenn sie Black Metal, ich hatte jetzt ja gerade gesagt, wir schließen den Kreis. Spartanische Blutsuppe, die schwarze Suppe genannt wird, ist ja quasi, also Black Metal ist ja schwarze Suppe im Prinzip.
Ja.
Es geht ja darum, dass alles sich so verwischt, dass alles so matschig und so feucht und so suppenhaft wird, dass man gar nicht mehr, dass man quasi in so einen meditativen Zustand kommt. Das ist ja ähnlich, wie wenn sie jetzt gekaut haben, ihre Suppe.
Ja. So.
Naja, ich wollte es bloß kurz vormachen. Stellen Sie sich vor, ein Blast Beat, nicht wahr? Ein Blast Beat. Beat.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also wenn quasi die Kickdrum, also die große Trommel.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Also die große Trommel und die Marschtrommel wird quasi gleichzeitig.
Ja.
Und dann würde ich sowas singen wie
Sie müssen ein bisschen mit dem.
Und
mit
dann haben wir nicht mehr so viel Zeit.
Nein,
ich bin sofort fertig.
Ja.
Dann vermischt sich die Welt.
Ja.
Da vermischt sich die Töne, das Auditive, vermischt sich zu einem unglaublichen
Brei. Aufhören.
Also und es ist quasi ein Orgasmus, nicht wahr? Quasi der Töne entsteht, nicht wahr? Und das ist ja quasi ein Ausdruck der inneren Gespanntheit, nicht wahr?
Schön,
also das ist quasi der Ausdruck der
Weltverlassenheit.
Und im Prinzip auch,
dass sie bis zum Schluss
nicht wahr?
Also geblieben sind. Ich möchte mich entschuldigen. Hier kommt jetzt noch ein Text. Und zwar also Partysuppe heißt der. Ich hoffe, der ist erfreulicher als. Sie werden schon runtergedreht. Merken Sie das, Frau Meisendrath?
Das Schlagzeug die Treppe hinunterwerfen.
Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Bleiben. Und hier kommt der letzte Text.
Partysuppe.
Wir haben keine Zeit mehr, Frau Meisendrath. Haben Sie sehr schön gemacht. Wirklich. Haben Sie sehr schön gemacht.
Danke.
Wunderbar.
Und jetzt Simon Metz, der uns den ganzen Abend schon beglückt hat mit einer, würde ich sagen, Goldkehle, hat auch noch selbst einen Text dabei, einen eigenen. Also wenn Sprecher anfangen, Texte zu schreiben, wo kommen wir da hin?
Ach, ich bin ja noch jung, also Simon wie Simon 20. Ganz egal, was die Geheimratsecken sagen. Das drittwichtigste geheime Familienrezept, welches mir weitergegeben wurde, ist mich eingeschlossen, erst 2 Generationen alt. Das ist ein umständlicher Weg zu sagen, dass meine Mama es entwickelt hat. Und geheim ist eigentlich nichts daran. Es ist eine Abwandlung der Schmelzkäse-Partysuppe, die wahrscheinlich früher in sämtlichen Magazinen beworben wurde, die nicht gerade Rezepte für eine neue Art der Diät mit Bezug auf einen Urlaubsort publiziert haben. Die Kreta-Diät kommt in den Sinn. Die erste Art der Abwandlung war, den Schmelzkäse durch Creme fraiche zu ersetzen, was eine Änderung des Namens notwendig machte. Bis zu meiner Version gab es noch einige Änderungen, was die Suppe wahrscheinlich zu einem köstlichen Schiff des Thesos macht.
Inzwischen haben Kokosmilch und das billigste Sojahack, das gerade zu finden ist, die Creme fraiche ersetzt, während Erbsen und Möhren unverändert dageblieben sind und die Suppe retten, wenn sie schon als versalzen abgestempelt wurde. Besonders gut schmeckt die Suppe, wenn ich beim Kochen etwas von Maillard-Reaktion erzähle und mir keine Gedanken darüber mache, dass Maillard zum Beispiel ein guter Name für ein monatliches Abonnement für Schweineschmalz wäre. Der Zubereitungsprozess stellt also ein wichtiges Ritual dar, aber von außen betrachtet spielt die Hauptrolle ja das Schnabulieren. Die nächste Person, die Worte gefräßiges Schweigen in den Mund nimmt, anstelle eines Löffels voll köstlicher Suppe, bekommt eine Medaille für den am seltensten gemachten Witz. Das eigentlich Interessante sind die Momente, nachdem alle gesättigt sind. Da kommt es zu verschiedenen Clashes. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun, sozusagen. Oder eben das sofortige Abräumen, noch während manche speisen, gegen die münsterländische Mentalität, es kürt sich so nett bei ösige Pött, also die Präferenz, bei schmutzigen Töpfen gemeinsam am Tisch zu plauschen. Was auch immer das Ergebnis ist, die Kombination der Makronährstoffe in salziger Brühe gibt immer das gewünschte Gefühl von Geborgenheit. Danke.
Das war Eisenbad und Meisendraht. Machen wir so ein cooles, können Sie das Intro abspielen? Das